la 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 la.
Hier Günther wie immer, Rival ohne Unkümmerling.
Danke.
Na, was kriegst du denn?
Eine gemischte Tüte, bitte.
Ist egal, was da reinkommt.
Natürlich nicht, du Arsch!
Gemischte Tüte. Der Podcast zwischen Hochkultur und Anne Bude. Mit Fabi und Jan.
Gemischte Tüte.
Du läufst schon, ne?
Ja, ich lauf schon.
Gut, also. Dann nutze ich die Gelegenheit und sag erstmal Hallo. Und alle, die zuhören, das hier ist Folge 52 der gemischten Tüte. Wir sind späten Dezember 2021. Dieses Bumsjahr ist hoffentlich bald vorbei.
Gleich haben wir es geschafft.
Und wir nutzen die Gelegenheit und reden ein bisschen über das Jahr. Kurz. Vor allen Dingen reden wir aber mit unserem fantastischen Gast heute. Jan, du bist übrigens auch da, ne?
Ich höre dir unheimlich gerne zu.
Ich will dir nicht vollkommen
überfahren. Nein, ich bin auch da.
Wir haben einen ganz tollen Gast heute, mit dem wir uns über so viele Sachen unterhalten wollen. Und das trifft sich auch ganz gut, weil der hat auch was zu erzählen. Der hat nämlich vor kurzem ein Album rausgebracht und das ist eine total gute Gelegenheit, da auch noch ein bisschen Musik zu hören und drüber zu quatschen. Der wunderbare Kai Shanghai.
Hey, hi.
Ja, Mann.
Hast du sogar das richtig ausgesprochen.
Das ist das Shanghai.
Wie kann man das falsch aussprechen?
Man könnte tatsächlich irgendwie, fuckt mich das immer ab, wenn mein Name falsch geschrieben wird, weil er wird ja gleich ausgesprochen oder so.
Ja.
Aber sagt schon mal einer
Kay?
Was, Kay the Gay?
Nein, aber ich meine wegen Y am Schluss. Ich meine, ja. Das könnte ja.
Ja, in Amerika ist es ein Frauenname oder so. Tatsächlich liegt es daran, dass ich in China geboren wurde und ich bin der erste Westerner, der in China geboren wurde. Und es gab aber schon, meine Eltern waren da, um zu arbeiten und es gab tatsächlich schon einen anderen Kai. Und meine Eltern wollten mich aber Kai nennen, damit es da keine Verwirrung mit dem Namen gibt oder wurde ich mit Y geschrieben.
Alles klar.
Und obwohl es Quatsch ist, weil die Aussprache
eigentlich schon. Also darüber müssen wir gleich sprechen, vor allen Dingen über, was mich persönlich sehr interessiert, ist, du bist schon unfassbar viel rumgekommen, aber trotzdem ist Mülheim deine Heimat. Was gibt es da für Unterschiede? Wie kam es dazu und so? Da sprechen wir gleich drüber. Ich möchte aber anfangen mit einer Schnellfragerunde. Das machen wir immer, wenn wir einen Gast haben.
Da hätte ich mich mal vorbereitet.
Nee, der soll eben nicht.
Kannst du gar nicht.
Eben nicht. Ich habe zwei Begriffe. Und du sagst entweder oder und du entscheidest dich aus dem Bauch heraus
für wen. Ah, okay, das ist gut. Also ich muss gar nicht assoziieren,
Du musst dich nur entscheiden.
Ja,
und es geht natürlich so ein bisschen schon um, also die Fragen sind natürlich immer schon so ein bisschen auf den Charakter zugeschnitten. Also fangen wir ganz einfach an. Bier oder Champagner?
Champagner.
Gut. The Smiths oder The Cure?
Oh, schwierig. The Cure, weil Morrissey licks ass. Also
das
geht nicht mehr. Leider.
Das stimmt.
Mit dem Bruder.
Alles klar. Marvel oder DC?
DC.
New York oder Miami?
Du musst dich leider für eins entscheiden. Ja, tatsächlich ist es so, weil das sind eigentlich die beiden Städte, die ich in Amerika auch. Ach, du hast dich vorbereitet. dann würde ich eher zu Miami tendieren.
Ja, RuPaul oder Olivia Jones?
RuPaul.
Easy.
Ja, gut. Young Hearn oder Lil Nas X?
Alles gut mit mir und Huren, aber ich stehe auf Lil Nas.
Ja,
also Album ist fantastisch, höre ich gerade hoch und runter. Und
ja, das ist ja auch alles echt ganz süß.
Ja, und voll funktioniert auch. Also auch musikalisch gut. Irgendwie mag ich das total, dass er sich so breit aufstellt. Und aus diesem Grund.
Ja.
Das Album ist sehr gemischt und Nas, Lil Nas X.
Adidas oder Balenciaga?
Adidas.
Morgens ein Kaffee auf die Schnelle oder ein richtiges Brunch?
On the go, Kaffee, Espresso und so, alles im Rennen.
Ganz also, schnell.
Ja, ich kann das gar nicht so morgens frühstücken und so. Das geht nicht bei mir.
Alles klar. Moody Art oder Musikpalette?
Musikpalette.
Mayo oder Ketchup?
Ketchup.
Was habe ich noch? Madonna oder Cher?
Madonna.
Rimini oder El Arenal?
Rimini.
Das ist eine
Frage.
Ja. Was denn? Und das letzte, Gemischte Tüte mit oder ohne Lakritz?
Mit. So.
So, damit haben wir das
Wichtigste festgelegt. Fall,
haben wir auch geklärt.
Aber Popcorn süß oder salzig? Boah, das ist auch ganz...
Das müsst ihr jetzt bei mir raten.
Ja.
Also...
Du bist salzig.
Nee, du bist süß.
Echt?
Salzig.
Ich finde das Salzige voll eklig. Ich weiß gar nicht, wie man es
essen echt?
Kann. Echt? Nice, also, lustigerweise war ich mal auf einem Date und wir wurden uns nicht einig. Also habe ich einfach eine gemischte Tüte bestellt. Also salzig und süß zusammen. Das geht noch, wenn man sich erst so runterarbeitet.
Wo, aber, was war denn unten?
Tatsächlich salzig war oben, süß war unten.
Ja, vielleicht... Schräg. Finde ich, kann ich trotzdem
nicht. Hätte, glaube ich, dann geschüttelt oder so. Ja. Muss ich ja schön vermischt. Es gibt die mittlerweile auch gemischt dann auch angeboten.
Kannst du das im Kino machen?
Kino, oder ja, das? Gemischt, also das ist das dann richtig gut durchgemischt, süß und salzig.
Ja, das ist dann vielleicht wieder spannend.
Ja, das könnte geil sein.
Vorstellen.
Könnte geil sein.
Also lass uns, ich habe mir viele, viele Sachen rannten mir durch den Kopf, vorbereitend auf dieses Gespräch. Musik auf jeden Fall. Fangen wir vielleicht damit kurz an, denn
sehr gerne.
Wir müssen irgendwie über Corona sprechen. Und wir müssen über Hotel Shanghai sprechen. Aber kommen wir letztendlich dann sowieso zu deinem Album.
Ja.
Was du vor knapp 4 Wochen veröffentlicht hast.
An dem du auch,
ich hab da auch
beteiligt
warst. Ich habe da ein bisschen dran mitgearbeitet. Ja. Also ich hab ja keine Ahnung von Musik und von Ton und sonst was. Aber wir haben ein sehr schönes Shooting gehabt zusammen. Und auf der Innenseite des Clubcovers ist ein Foto, was wir gemeinsam gemacht haben. Und ein kleines Poster sogar auch noch habe ich entdeckt.
Finde ich
das
mega geil.
Das
also ich hatte gerade eben den Genuss, da einmal reinzuschauen. Das ist echt ziemlich geil geworden.
Ja, cool. Tatsächlich ist es ja so, dass das wieder sich auch wieder jetzt mit dem letzten Video mit Translator Schulzeit wieder schließt, dass wir das mit der Banane doch gemacht haben, wo wir dachten, ey, ist das zu offen, ist das zu obvious und so. Und und ich konnte mich oder sollte mich für die Platte entscheiden, welches Bild ich nehme, das mit oder ohne Banane. Ja. Und so haben wir die Möglichkeit gehabt, durch das Poster dann das andere Bild auch noch mit dabei zu haben. Aber ich feiere das, dass wir die Banane genommen haben.
Ich fand das super. Ich fand aber auch das Video, was ihr in dem Klassenraum gemacht habt. Ich habe keine Ahnung, wie ihr noch kurzfristig einen Klassenraum gefunden habt dafür.
Ja, stimmt. Da habe ich dich ja auch noch gefragt.
Aber
ja.
Das war schon ziemlich cool. Sehr schönes Video, weil es halt so, ist es ein One-Shot oder ist es...
Nee, es ist ein One-Shot gewesen und wir haben...
Gut gemacht.
Wir haben, ich glaube, es gab vier Takes oder so und wir hatten nicht viel Zeit. Wir hatten im Prinzip nur eine Stunde und es war nicht einfach, eine Schulklasse zu bekommen.
Ja.
Also Bob, es war nicht gedreht? Einfach. Das sagen wir jetzt nicht.
Okay.
Also in einem Klassenraum.
In einem Klassenraum und aber ich habe viele Schulen vorher angefragt, weil auch Freunde von mir Lehrer sind und die haben dann schon gesagt, okay, wir haben schon genug Drogenprobleme auf der Schule. Lass mal sein. Und wenn die dann den Titel hören, Schönste seit der Schulzeit, ich bin froh, dass wir das mit Omaida noch einen Tag vor Release gedreht haben.
Das war, also man sieht es nicht. Man sieht nicht, dass da irgendwie Stress war. Du hast das auch sehr solide runterperformt. Das war schon cool. Aber genau, es ist halt dieses Album, was so ein bisschen aus dir selbst rausgeboren ist, was aber eine riesen Bedeutung hat oder auf jeden Fall haben sollte. Dem steht eine ganze Menge zu, weil das halt so wichtig ist, weil da so viel hintersteht. Und zeitgleich ist es aber auch noch ein richtig gutes Album. Also ich finde, seit das raus ist, seit die ersten Sachen bei Spotify dann zu streamen waren, hatte ich da großen Spaß dran und ich hatte dann auch wirklich Spaß daran, die Vinyl in der Hand zu haben und damit mal wirklich mal in die Hand zu nehmen. Aber wie war für dich? Ich meine, du hast diese Geschichte jetzt natürlich schon ein paar Mal erzählt, du bist gerade pressemäßig viel unterwegs, aber wie war der Aufnahmeprozess für dich? War das, war das für dich so eine, hat das für dich sowieso schon diese Bedeutung, auch diese Tragweite, oder hast du einfach nur gesagt, ich rap jetzt ein bisschen und wir machen mal eine Platte?
Ja, eigentlich eher das und wir waren froh zu sehen, dass ich rappen kann. Also das war ja auch erstmal, habe ich die Skills, kriege ich es überhaupt hin und die ersten Songs, die wir geschrieben haben, sind da auch noch ein bisschen einfacher gewesen, aber da gab es viele Songs, wo die Jungs sagen, ey, das kriegt der nicht hin und aber das triggert mich dann auch und dann will ich es auch schaffen und ich bin jetzt kein One-Take-Wonder, aber nah dran. Nein, in erster Linie hat es Spaß gemacht, die Songs zu schreiben mit den Jungs und daran erinnere ich mich auch besonders gerne. Also
die Jungs sind, willst du?
Ah ja, klar, natürlich. Ja, das ist STV, der ist Essener. Eigentlich sind das alles Essener, also STV, dein Junge ist STV und Barski und Woddy von den 257. Mhm.
Ja, die haben
Sachen produziert und
einen Job gemacht.
Ja, also ich kann dir sagen, ich hatte früher auch schon mal Bands. Und das ist immer daran gescheitert, dass ich unvorbereitet zu der Probe gekommen bin. Also es gab mal einen so einen Bandversuch und da wusste dann nie jemand, was sollen wir jetzt machen. Und vielleicht hat das was mit Inspiration zu tun, aber wenn ich im Studio bin und wenn ich mit den Jungs bin, dann fließt das. Ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo es nicht funktioniert hat oder wo wir zu keinem Ergebnis gekommen sind oder nicht mindestens irgendwie zwei Demos angefangen haben. Aber eigentlich war das sehr stringent, Studiotag ein Demo. Und ja, dann haben wir 1, 2, 3 Songs gemacht und dann ist ja auch nochmal der Prozess, sich selber daran zu gewöhnen und das dann seinen Freunden vorzustellen. Und jetzt sind wir, oder bin ich an dem Punkt, wo ich sowas auch, was du gerade gesagt hast, annehmen kann.
Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen von außen herangetragen, musst du sagen, aber ich meine, wir kennen uns jetzt eine Zeit lang und so und ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass du jetzt eine besondere Rolle spielen musstest oder besonders aktiv sein musstest und sagen musstest, übrigens, ich halte hier die Regenbogenflagge hoch, sondern es war einfach immer sehr, sehr natürlich. Das Hotel Shanghai war immer halt ein sehr, sehr safer Raum für alle. Das heißt, du musstest jetzt nicht sagen, ach, ich bin übrigens schwul und deswegen machen wir hier so und so. Von daher muss auch eigentlich diese Platte jetzt nicht unbedingt ein Sprachrohr von Gay Culture oder von Queer Culture sein, oder?
Ist es aber irgendwie geworden.
Ist es natürlich, aber ist das dann vielleicht auch ein bisschen von außen gekommen, oder?
Ich bin mir schon darüber bewusst, jetzt ist mir gerade die Hose geplatzt. Ich bin mir schon darüber bewusst, dass dass das im Rap auch eine Provokation bedeuten kann, aber letztendlich ist es mein Leben und worüber soll ich denn sonst rappen, wenn ich über das, was mich angeht. Aber auf der anderen Seite missioniert das ja auch nicht und wenn dann in Adlibs mal Boy statt Girl vorkommt, dann ist das so und die Leute nehmen das sehr, sehr gerne an und können das, glaube ich, auch wiederum dann auf ihr langweiliges, straightes Leben übertragen.
Das stimmt. Nicht nur, dass das jetzt halt ein Rap-Klischee vollkommen verändert oder ganz neues Licht aufs Rap-Game wirft, ist es ja auch überhaupt nicht so platt, wie man den Rap oder das Rap-Game manchmal halt so sehen will. Aber so, es geht ja quasi um ernsthafte Texte, ernsthafte Beziehungen, ernsthaftes Miteinander. Dass es jetzt zufälligerweise halt gay ist, ist ja vollkommen zweitrangig.
Ja, in vielen Songs geht es einfach um Liebe oder um, wenn Liebe nicht gut aufgehoben ist. Und dann wiederum gibt es Songs wie Ananas, die natürlich ein bisschen direkter daherkommen, also direkt indirekt daherkommen.
Ich wollte gerade sagen, aber, so direkt ist er gar nicht.
Nee, aber schon ein bisschen platt auch. Ne?
Ja,
also,
ja,
wenn gut, also er macht Spaß oder so, aber ich wüsste jetzt nicht, ob es so lustig gewesen wäre, wenn es jetzt eine straighte Person gesungen hätte.
Nee, tatsächlich glaube ich auch nicht. Also ich glaube, man hört gerade den Song, Ananas dann so, und dann denkt man so, also witzig, wie sich der Song entwickelt, weil das mit dem Background so, das ist schon lustig. So. Also
viele
Leute schmunzelt halt dabei und das macht Spaß.
Ja, ja. Viele Leute haben ganz spät verstanden, worum es ist.
Dauert vielleicht auch einen Moment, ist auch nicht für alle so geläufig. Ich habe mich schon gewundert, warum du keine anderen hast, dann schon, also in der Hand hast und dann die Banane auf dem Cover oder in dem.
Ja, tatsächlich, der Fluch oft, ich sag so oft tatsächlich, habt ihr das gemerkt oder nee, so? Können wir mal 10 von diesen tatsächlich, die ich vorher gesagt habe, schon mal per se rausschneiden?
Die können sich auch wegdenken, die Leute.
Ja, die Leute sollen sich das wegdenken. Das animiert die Leute geradezu, mir jedes Mal ein Foto zu schicken, sobald die eine Ananas sehen.
Ja,
also,
ja. Es ist ein bisschen ein Selbstläufer, das ist ein bisschen Gefahr.
Ne? Ja, jetzt kann ich ja sagen, dass ich eigentlich gar keinen Ananassaft mag.
Wobei der mit Malibu eigentlich zusammen ziemlich gut funktioniert.
Ja, war auch gelogen. Nur damit die Leute aufhören, mir Ananasbilder zu schicken.
Oh, please stop it. Aber das, wie gesagt, also ich feiere dieses Album sehr und es ist...
Welche Songs magst du?
Oh, ich habe viele. Also wir müssen ja gleich noch, wir haben ja auch noch diese Spotify-Playlist, von der ich erzählt habe, ne? Mhm. Wo wir zu jeder Folge Songs in die Playlist packen. Vielleicht fange ich jetzt direkt damit an, denn mein Lieblingssong
Apropos, auf der Platte, genau.
Mein Lieblingssong auf der Platte ist Mein Herz in deinem Hirn. Den finde ich toll, weil der eine schöne Geschichte hat. So, mhm. Das fühle ich. Und vor allen Dingen erinnert er mich vom Sound oder von der Musik erinnert er mich an etwas, was ich damals schon sehr, sehr gefeiert habe. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber für mich ist das halt so eine frühe 2000er Etienne de Crécy Soundstimmung.
Ich dachte, du sagst jetzt Zweiraumwohnung.
Nee, das könnte...
Für mich hat es auch so ein bisschen so Zweiraumwohnung-Vibes und so, aber Etienne de Crécy feiere ich.
Daran erinnert es mich ein bisschen. Und deswegen höre ich den Song sehr, sehr gerne. Der ist jetzt zwar weniger rappig vielleicht, ja, aber ist ein toller Song, weil er so vielseitig ist. Das ist mein Lieblingssong.
Ja, der war eigentlich auch nicht so richtig als Single vorgesehen, aber ich habe mich dann doch irgendwie durchgesetzt, weil bedeutet mir auch sehr viel. Und ist dir aufgefallen, dass der Titel gar nicht im Song vorkommt?
Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber es ist richtig stimmt.
Ja. Den Titel habe ich auch entliehen, sozusagen, weil er mir so gut gefallen hat. Aber der ist eigentlich von Rosa von Braunheim Kannibalenfilm über den Kannibalen von Rotenburg.
Ja.
Und der Film heißt Mein Herz in deinem Hirn. Und
gut, dann
Titel hat mir so gut gefallen, dass ich mir den einfach.
Der ist auch stark.
Einfach geklaut.
Der ist auf jeden Fall stark, der Titel, das stimmt, ja.
Weil ich die, auch die, wir werden das alles später rausschneiden, wenn es Astray geht, aber ich mag diese Symbolik. Es geht bei dem Kannibalen um den Kannibalen von Rotenburg, der übrigens mal in Essen gewohnt hat.
Ist das so?
Mhm.
Ich habe mal im Spiegel oder im Stern damals einen Bericht gelesen, als das halt gerade war, und der hat mich so sehr erschüttert, dass ich immer noch nicht, diese Geschichte noch nicht aus meinem Kopf
rauskriege. Im Stern, da gab es so eine Serie mit Fotos,
ja,
und so. Das Haus war wirklich schlimm. Auch, also besser kannst du so ein Haus nicht casten, und tatsächlich. Oh, ich habe schon wieder gesagt.
Ja. Oh Gott. Komm, mach eine Strichliste.
Wer kommt denn noch so aus Essen? Welche Berühmtheiten? Da muss ich euch jetzt mal abfragen.
Wieso? Also jetzt die in dieser Richtung jetzt?
Oder? Nee, Kannibal nicht. Generell
ich find ja,
Künstler.
Ich finde ja, der Größte ist Heinz Rühmann doch wahrscheinlich.
Obwohl...
Da wolltest du nicht drauf hinaus.
Nee, weil Heinz Rühmann nicht zu feiern ist. Der ist zwar ein guter Schauspieler, aber hat leider für...
Hat leider für die falschen Leute Filme gedreht. Der hat auch eine Menge Erfolg gehabt. Okay, ne?
Ja, das stimmt schon. Der ist im Handelshof geboren, direkt gegenüber.
Den Eltern gehörte das Hotel
damals. Genau, da weiß ich nie, ob es denen gehörte oder ob die Mutter Zimmermädchen war. Aber oder
vielleicht,
so.
Vielleicht sind das auch so gefährliches Halbwissen, weißt du? So Fake-Infos.
Das würde ich gerne nochmal von dir recherchiert wissen. Und wer kommt noch aus Essen?
Ich bin gespannt, wo du es drauf hinaus
willst. Ja, das wird doch jetzt nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein, oder?
Berühmte Leute aus Essen?
Ja, weltberühmt. Und zwar hat er zu Lebzeiten nie eine Ausstellung in Essen gehabt, aber auch nie eine Ausstellung in Deutschland, eine Solo-Ausstellung gehabt. Und letztens war eine Rieseninstallation von ihm im Volkwang, mit der er auch damals in Antwerpen seine Solo-Ausstellung gemacht hat. Martin Kippenberger.
Natürlich.
Ja. Sehr tolles Buch, das hat die Schwester geschrieben, und gerade wenn man auch aus Essen kommt und sich so in der Gegend auskennt oder so, kann man sich, und auch aus der Zeit kommt, kann man sich da so schön reinversetzen, fand ich. Tolles Buch von seiner Schwester, mein Bruder Martin. Und wer noch? Weltberühmt. Auch schon Rest in Peace.
Immer hier den. Wie hieß denn nochmal der Mann mit dem Clowns-Make-up, der mit Bowie auf der Bühne stand?
Countertenor, Klaus Nomi.
Klaus Nomi, aber der kam nicht aus Essen.
Doch,
der kam aus Essen?
Ja.
Das Also ich jetzt dann.
Das ist, ich habe mal mit seinem Lebenspartner und jetzt Nachlassverwalter Joey Arias, der jetzt in Amerika noch immer sehr große Shows macht, gesprochen und er und ich, es ging darum, eine Freigabe für ein Bild von ihm zu bekommen, ja. Was Carsten Blaschke von V2A dann in der Tapete umgesetzt hat.
Ja.
Und dann war Joey so, natürlich kenne ich Essen und Klaus hat mir so viel von Essen erzählt und so. Dann hab da irgendwie total was losgetreten. Ja. Und ich finde, Essen müsste ein Klaus-Nomi-Museum haben.
Ich habe tatsächlich, ich habe mich mit Klaus und Domi eine ganze Zeit beschäftigt, nachdem ich mich das erste Mal Falling in Love Again gehört habe vor, weiß nicht, vielleicht 10 Jahren oder so. Mhm. Und dann habe ich halt die Verbindung zu Bowie über irgendwelche Videos aus dem US-Fernsehen.
Ja, das war hier The Man Who Sold the World, ne?
Ja, das war, genau, wo der dann da einfach auf der Bühne steht.
Ja, aber das Outfit hat er dann später aufgetragen in Ashes to Ashes zum Beispiel und so.
Aber ich habe das dann nicht. Gibt jetzt Sekt.
Sauber.
Aber ich habe das nicht, ich habe seine persönliche Geschichte nicht so weit verfolgt, dass ich jetzt wüsste, dass der Essen geboren ist.
Da habe ich
nicht
auf dem Schirm. Ja. Überhaupt nicht.
So, ja, gerne.
Ja, und jetzt nochmal zu Armin Meiwes, dem Kannibalen von Rothenburg zurückzukommen. Der hat mal in.
Der hat ja auch mal hier in Essen
gewohnt. Der hat mal in Essen gewohnt. Und der war immer so einsam.
Ja.
Und der wollte immer einen Bruder haben. Jemand, der ihm so richtig nah sein kann. Und das ist ihm halt immer verwehrt geblieben. Und daraufhin meint man, dass so ein Fetisch wie zum Beispiel Kannibalismus entstehen könnte. Also so beschreibt er das zumindest auch in den Interviews. Und wenn man, es gibt so Interviews, die er aus dem Gefängnis führt und man erwartet so ein Monster und so, aber ist halt ein lieber Kerl.
So ziemlich gebrochene Seele auch, ne? Ja, weil die wollen sich die Menschen so einverleiben.
Einverleiben, genau. Darum. Es ist mir schon wieder ein Stück Hose geplatzt. Ja, und da gab es diesen anderen, der nicht mehr da sein wollte.
Ja.
Der wollte einfach verschwinden.
Das finde ich eigentlich noch das viel krassere an
der Geschichte. Dass sich so zwei dann.
Ja, also ich finde also diesen Wunsch,
ja.
Gegessen
ja.
werden zu werden. Wollen und so.
Um von der Welt zu gehen.
Das ist krass.
Ja.
Also ich wünsche mir den Abgang so, will dabei gegessen werden. Und das finde ich noch, den Gedanken finde ich viel krasser als das andere irgendwie. Ich weiß gar nicht warum.
Die Geschichte ging ja dann so weiter, dass das sehr unbefriedigend war. Ne? Also er hatte sich das auch viel besser vorgestellt. Also beide hatten sich das viel schöner vorgestellt, als es dann letztendlich passierte, weil also er hat ihm den Schwanz abgeschnitten und hat ihn gebraten in der Pfanne. Hat aber vergessen, wie man das, glaube ich, mit Fleisch macht, das ausbluten zu lassen. Dadurch ist es einfach nur zäh und nicht genüsslich geworden. Und und die waren beide sehr enttäuscht. Ja. Also das Essen war wohl.
Da war nichts.
Also da war der Schmalhans Küchenchef.
Richtig, ja. Da war jetzt nicht das Schlimmste an der Geschichte, dass das leider nicht geschmeckt hat.
Aber beide so, oh Mann, oh. Ja, aber wenn, dann denkt man doch wenigstens.
Ja, dann sollte Spaß machen. Dann
ja, ja.
So.
Tschüss.
Ja, dann auf dich.
Auf dich.
Auf euch.
Tschüss.
Prost. Ja.
Gut, also ich will erstmal einen Schluck trinken.
Ja, erstmal einen Schluck trinken. Auf den Laden.
Ja, doch Temperatur. Hatte ich jetzt gar nicht kühler, als ich dachte.
Mhm.
Aber kommen wir doch mal von diesem sehr ernsten Thema. Aber jetzt müssen wir kurz die Laune wieder heben. Kommen wir mal kurz zu was anderem zurück.
Ihr könnt das alles rausschneiden, wenn euch das
später mal.
Zu weird wird.
Ja, genau.
Warte mal, wir sind gerade bei der Playlist.
Achso, genau. Ich habe gerade eben in die Playlist habe ich gerade mein Herz in deinem Hirn getan.
Ja. Hast du dir Songs ausgedacht, die du in unsere Spotify-Playlist packen möchtest? Natürlich gerne von deinem Album oder anderen Künstlern,
Klar.
was du willst. Dann darfst du jetzt einen davon raushauen.
Ich muss das nämlich hier notieren.
Ist das, habe ich da Grenzen? Also,
nope. Es müsste bei Spotify sein.
Genau. Das
ist die einzige Voraussetzung.
Okay. Ja, sonst funktioniert die Playlist nicht. Ansonsten kannst du machen, was du willst.
Würde ich dann direkt bei Klaus Nomi bleiben. Und zwar, which one? Simple Man.
Simple Man.
Geili.
cooler Typ. Ich meine, man muss sich, man kann sich den sehr, sehr viel anhören, man vergisst leider bei diesen Pop-Dings immer, dass der ja eigentlich Opernsänger war und das Mann ist davon, aber ich weiß nicht, wie du hast das gerade gesagt, wie seine Stimmlage heißt.
Countertenor.
Ist auch schon ein bisschen anstrengend, ne?
Ja.
Aber es ist toll.
Ja, aber ich habe jetzt extra so einen poppigen Song ausgewählt, der nicht zu depressiv rüberkommt. Ihr mögt das ja nicht.
Nee, ja, schon. Manchmal schon. Ich bin ja auch schon eher so ein schwermütiger Typ, aber ich versuche das.
Wenn ich traurig bin, dann höre ich traurige Musik.
Ich habe da, warte mal.
Dann werde ich irgendwann mal wieder glücklich.
Okay, ich diskutiere da mit Melanie viel drüber, weil sie, weil ich scheinbar es gut trennen kann, meine Stimmung von der Musik, die ich höre, also zu trennen. Ich kann, wenn ich fröhlich bin, kann ich traurige Musik hören, ohne selber traurig zu werden.
Ja.
Und wenn ich traurig bin, kann ich auch traurige Musik hören, ohne noch trauriger zu werden. Sondern ich nehme das dann einfach als Musik.
Aber wenn du traurig bist, kannst du dann auch noch fröhliche Musik hören? Das kannst du nicht, ne?
Nee, ich bin aber auch selten traurig, muss ich sagen.
Ja, aber stell dir mal vor, du bist so richtig schlecht drauf und dann hörst du so Ballermann-Hits oder so. Und das funktioniert nicht.
Nee, tatsächlich ist das... Trenne ich das immer, das Gefühl, was transportiert wird von dem Ton, deswegen macht mich ein fröhlicher Song nicht unbedingt fröhlich. Sondern ich muss mich dann selber da irgendwie wieder aus diesem Gefühl herauskämpfen. Aber ich kann halt auch wunderbar mal einfach einen sehr traurigen Song hören, ohne davon jetzt irgendwie selber schwermütig oder traurig zu werden.
Ja, wenn ich traurige Songs höre und traurig bin, dann macht mich das irgendwann wieder glücklich.
Weil das der Ausgleich ist dazu.
Ja, oder? ich kann das dann dadurch gut ausleben und das mache ich, nichts anderes mache ich auch mit den eigenen Songs. Also wenn ich in traurigen Stimmung bin, dann wäre es ja dumm, ins Studio zu gehen und irgendwas, dann muss ich mich ja dem Gefühl anpassen. Oder dann ist es ja ein Geschenk, das so empfinden zu können und das dann so transportieren zu können.
Mhm. Finde ich richtig.
Ja, absolut. Musst du.
Da sagt man transponieren.
Transponieren? Hm? Ist das ein Wort, was du dir gerade ausgedacht hast? Ich kenne das nicht.
Nee. Kannst du so ein Gefühl mitnehmen? Also ich meine, du sitzt ja nicht zu Hause, bist traurig. Danke. Kannst dann sofort so einen Song dann irgendwie, ich sag mal, aufnehmen oder sowas?
Nee, das nicht. Aber ich gehe ins Studio, die Jungs fragen mich, sind dann so, wollen einen Banger schreiben. Ich so, nee, das wird heute nichts. Das wird heute richtig traurig.
Okay.
Only sad songs.
Ja. Okay, und du sagst dann das Thema, okay Jungs, heute geht's um...
Ja, so eine Art, also dann ist schwierig manchmal, wenn ich, also die Bilder zu finden, das ist dann schon das Schwierigste.
So. Weil ich kann, also ich bin selber gar nicht so into Hip-Hop und Rap und so, ne? Also ist überhaupt nicht so meine Musik, aber deswegen kann ich mir diesen Prozess von so einem Song überhaupt nicht vorstellen. Ich kann, Band und so kann ich nachvollziehen, ich habe selber früher in einer Band gespielt und dann weiß ich, also weißt du, normalerweise sind die Leute zu Hause, haben eine Gitarre, und entwickeln so Ideen. Dann kommen die so, ich habe eine Idee. So. Jetzt sitzt du da,
hast
du...
Ja, aber das ist ähnlich wie eine Band. Also
ja.
Die sitzen an Instrumenten, aber die sitzen halt am Rechner dann.
Ne? Aber du sitzt ja erstmal alleine für dich so. Also das ist ja so dein Projekt und das bist ja erstmal du.
Ja, das geht
und
sehr schnell. Also ich habe gelernt, mich denen auch zu öffnen. Wir sind da. Das ist, irgendwie habe ich den Prozess so aufgesogen. Das ist das, was mir gefällt, das eigentlich so zu transponieren. Eben halt irgendwie auch die Jungs an meiner Gefühlswelt teilhaben zu lassen. Und das wird dann unmittelbar in Musik umgesetzt. Also er spielt dann schon was und findet die Melodie. Also so war es zum Beispiel bei Mein Herz in deinem Hirn oder bei Lego.
Ja. Das ist übrigens mein Lieblingslied. Den würde ich nämlich, gut, dass du es gerade sagst, den wollte ich nämlich in die Playlist packen. Willst du dazu mal was erzählen? Aber vorher wollte ich noch eine Frage vorweg schieben. Ist es denn so, wenn du, sitzt du zu Hause und hast, ich sag mal, ein Beat im Kopf oder eine Melodie oder spielst du selber ein Instrument? Kannst du sagen, ich hätte gern dies und das?
Nee, das mache ich. Also das ist wirklich Barsky und Woddy in dem Fall.
Ja.
Die bauen die Beats und obwohl STV, also da ist auch eine Produktion von ihm, wo er den Beat gebaut hat, aber das kann ich nicht. Aber ich kann natürlich sagen, was mir gefällt und ich kann auch sagen, hey, jetzt lass uns auch mal versuchen, das, also ich steuere schon auch, was die Beats angeht, Ideen bei. Aber okay. ich kann die nicht alle, oder ich aber baue sie nicht alle.
Dann, also du sagst, okay, ich hätte es gerne so ein bisschen in den Vibes von.
Das muss ich eigentlich gar nicht machen. Das machen, also das ist ja der, das ist ja das, was so gut bei uns funktioniert, dass wir das irgendwie sofort umgesetzt bekommen. Also die verstehen dann, was ich möchte. Oder wir verstehen uns. Ja, und dann wird das dauert nicht lange. Also das ist vielleicht eine, das passiert so in der ersten Stunde oder in den ersten
anderthalb Stunden. Aber es ist ja witzig, weil das ist ja dann das erste Mal, dass du das so gemacht hast, richtig? Aha. Ja. Ich meine, die Chance, dass das so funktioniert, wie groß ist die?
Ja, eben. Ich glaube, das ist die Konstellation, die funktioniert.
Ja.
Und
Also ich finde das erstaunlich, dass das aufgeht, das Konzept. Also ich kann mich da auch nicht so richtig reindenken. Weil
ja, zumal die Jungs sich ja dann auch einfach in meine Welt reindenken können. Und ich glaube, das hört man an den Songs, dass auch wenn die Songs sehr unterschiedlich sind, dass es, dass ich ihm, so sagt man, dass ich mir, also dass ich zu den Leuten spreche in den Songs und dass man das raushört und dass das eben halt nicht irgendwelche Lyrics sind.
Nee, genau, also, es ist halt überhaupt nicht aufgesetzt. Wahrscheinlich muss man dich dafür ein bisschen kennen, um das trennen voneinander trennen zu können, so wie ist denn mein Bild, was ich von dir habe und was höre ich da gerade. Aber ich nehme dir das halt alles total ab und es klingt jetzt nicht wie irgendwie, ja, was halt ein Rapper so schreibt, so, womit er angeben will oder so. Das fühlt sich schon an, das klingt schon sehr ehrlich. Ja,
das freut mich sehr.
Ja.
So, jetzt hast du Lego ans Ende der Platte gepackt.
Ja.
Kannst du mal ganz kurz was zur Entstehung von dem Song erzählen? Und der ist ja schon ein Downer.
Ja.
Ist er mit voller Absicht da hinten? Also ich behaupte mal ja, aber ich glaube,
wenn aber das war auch so eine Lebenssituation, da ging es einfach nicht mehr. Das ist, wenn man, ich glaube, es geht um so Stagnation in einer Beziehung. Also man stagniert oder man kommt nicht weiter. Man liftet sich nicht gegenseitig ab, sondern man zerstört immer wieder das, was man aufbaut. So irgendwie. Ja, das wird sein. Aber das sagt der Song doch schon.
Ne? Ja, absolut. Also so empfehlenswert, das zu hören. Dann packst du machst du so ein Album und dann hast du so einen Song am Ende. Das ist sozusagen der Rausschmeißer.
Du musst ihn sofort auf Repeat stellen, weil dann geht es ja vorne wieder mit hält das Geld da los und dann ist er direkt wieder nach oben.
Ja, total. Also das ist so wirklich so, Leute, damit entlasse ich euch jetzt hier in den Feierabend. So, also meines
Albums. Ja.
Ist das schon. Bist du so ein melancholischer Mensch? Also das kommt so richtig. Am Ende, so, das lässt mich so melancholisch zurück. So,
ja.
Vom Gefühl her, wenn ich das höre. So, und, ich stelle mir natürlich mal vor, das ist natürlich so, man überlegt sich, welchen Song packe ich wohin.
Ja, es ist schon bewusst, dass
das ist am schon Ende so eine Reise durch so eine Musikwelt.
Ja, bin ich wahrscheinlich.
Bist du? Ja. Okay, lassen wir mal so stehen.
Okay, ja. Ja. Kommen wir nochmal kurz. Kommen wir nochmal kurz auf den Club zurück. Wir haben es Ende Dezember. Wir müssen so ein bisschen zurückblicken. Das Hotel Shanghai, ne? Hatte 2021, hatte das einen Tag lang auf?
Ja, bis zum 13. Ich glaube, ab dem 13. März 20 sind wir geschlossen.
Ja.
Also bald 2 Jahre.
Ja, genau. Also 2021 war es gar nicht auf, ne?
Mm-mm.
Nee. Genau, es ist fast ja 2 Jahre zu. Kannst du trotzdem wegen des Albums positiv auf 2021
zurückkommen? Voll. Also irgendwie war das nötig auch für mich, diese Pause zu bekommen. Ja. Also wenn man das jetzt, letzte Woche wären wir 18 geworden. Mhm. Habe ich mittlerweile dann auch komplett vergessen. War auch 18, nicht mehr.
Alter Vater, ernsthaft?
Ja. Volljährig. Ja. Aber sehr anstrengend, das dann auch so lange zu machen und so weit. Im Prinzip geht es da um viel Druck und immer wieder den Hype so zu kreieren und sehr weit in die Zukunft zu schauen irgendwie und das war zum ersten Mal so, wo ich wusste, okay, das ist jetzt keine Pause, die wir haben, sondern das ist jetzt auch eine Zäsur und ich und es war natürlich auch die Frage, ob ich das überhaupt noch machen möchte oder kann oder soll oder was ich überhaupt noch zu sagen habe.
Ja, es wäre schon irgendwie ein Zeitpunkt, wo viele Leute gesagt haben, so jetzt mache ich einfach, dann schließe ich ab und kümmere mich um andere Dinge.
Ja, wenn man es nicht nochmal wissen wollen würde.
Ja, hast du die Antwort für dich schon gefunden?
Ja, klar, also das habe ich dann sehr schnell schon für mich entschieden. Also ich glaube, ich finde das besonders interessant, nach so einer langen Zeit wieder neu ansetzen zu können.
Tatsächlich kriegst du jetzt ja, wenn es denn nächstes Jahr wieder soweit ist, kriegst du ja wahrscheinlich sehr, sehr viel zurück, weil die Leute sind ausgehungert. Das hörte auch plötzlich auf. Man konnte sich gar nicht von diesem Clubleben verabschieden, sondern es war halt einfach so vorbei von jetzt auf gleich.
Hat ja auch wirklich jeder gedacht, okay, in 3 Monaten geht's weiter. Also ja. Das war ja nicht abzusehen, dass das überhaupt so ein Ausmaß nimmt. Ne?
Genau, also die ganze Region war...
Ja, ich weiß noch, wir haben die ersten Veranstaltungen wir hatten eine Veranstaltung mit dem Goethe-Bunker zusammen angesetzt, die wäre im Mai gewesen. Dann haben wir noch gedacht, okay, vielleicht wenn wir die einen Monat noch
oder so
nach hinten schieben, würde es das retten. So, ja. Ne? Aber das war dann auch schnell klar für mich. Deswegen auch keine Optionen, nochmal aufzumachen und auch diese Geschichten, dass man dann bestuhlt und für so Mini-Anzahl an Gästen das macht oder so, hätte mich viel trauriger gemacht, den Club so sehen zu müssen, als ihn jetzt einfach den Spinnen und den Mäusen zu überlassen.
Aber du hast alle Kühlschränke aufgemacht. Also
ja, ja.
man kann bald wieder rein. So.
Ja, also ich schätze mal, dass wir noch ein paar Monate brauchen werden.
Ja. Ne? Ja, aber tatsächlich, ich glaube, allein die Freude, die du von allen wiederkriegen wirst, wenn dann alle endlich wieder reinschritten können, wenn dann die Nachricht kommt, dass Shanghai halt wieder auf und alle können wieder hin, es gibt eine richtige Party.
Ja, und ich kann mich daran erinnern, wie aufgeregt, wir haben ja sonst irgendwie im August immer Sommerpause und starten dann im September in die neue Saison. Mhm. Und ich weiß noch, wenn ich das 3 Wochen oder 4 Wochen schon nicht mehr gemacht habe, wie aufgeregt ich dann war, wie wird es sein, kommen die Leute und wie werden sie es finden, den Umbau und dergleichen. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein richtiger Film, also eigentlich so, wie das nochmal
zum
ersten Mal
zu machen. Ja. Ja. Und dann kommt wahrscheinlich, ich meine, du konntest ja auch dein Album nicht richtig feiern, ne? Oder?
Nee, wir hatten ja ein paar Termine, die haben wir dann abgesagt, so eine kleine paar Termine geplant gehabt, aber das hat alles keinen Sinn mehr ergeben und ja.
Ja, also ich meine, da musst du...
Du meinst das Album dann im Club zu hören?
Ja, ja, auch so eine Release-Party, ne? Also ich meine, also dann machst du dann performst du vielleicht 3 Songs oder so, ne? Also wie man das so macht, wenn man ein Album rausbringt, ne?
Max, haben wir noch Zigaretten?
Ja, und dann, genau, also die Erwartung wird riesig sein. Also im Grunde musst du die Tür aufsperren, die Leute kommen. Und wenn du dann halt noch auf
die
Bühne...
Ja, die Leute sind richtig verrückt, die fragen auch alle meine Mitarbeiter und auch... Der innere Freundeskreis wird dann jede Woche irgendwie zwei, drei Mal angeschrieben und
fragt, also jetzt gerade.
Ah, danke.
Jetzt gerade ist halt schwierig, ne? Jetzt haben wir die Zahlen sehen jetzt gerade nicht so aus, als würde man im Januar irgendwas gehen, aber vielleicht, wenn es im nächsten Sommer soweit ist, so.
Ich muss dir sagen, ich bin so dankbar, diesen Sommer mit den Terminen, also mit der Support-Show für Dagobert mitnehmen. Mitgenommen zu haben. Ich glaube, dass das für viele Künstler auch ganz, ganz schwer ist jetzt gerade, wenn was rauskommt und dass man jetzt schon seit wir gehen ins dritte Jahr, dass man jetzt eigentlich 3 Jahre schon sowas nicht richtig feiern kann oder auch nicht mit Natur richtig den Leuten näher bringen kann. Und da muss ich sagen, bin ich echt dankbar und glücklich gewesen, mit Dagobert diese 22, 23 Shows zu spielen. Ne? Im August und September, Oktober, ja, genau so. Ja. September, Oktober und das war eigentlich ungefähr das Allerschönste.
Wie war die Resonanz?
Ja, gut, ich war sehr nervös vorher und kann man sich vorstellen,
ja, klar.
Dass, wenn man die Sachen dann im Studio rappt, ist das dann nochmal was anderes, als das dann live zu können. Ja, und dann war es. Ich denke, das Geilste, dass Dago mich fragt, ob ich ihn auf Tour begleite.
Krass, ja.
Und jeden Abend wird es ein bisschen mehr und ein bisschen geiler. Und
ein bisschen noch geiler, man entspannt sich, ne?
So
ein
ja,
bisschen,
man hat Spaß und achtet so auf die Leute und kann mit denen interagieren und so.
Ja.
Ich glaube, bei der ersten Show habe ich mich dann immer, wenn die Instrumentals kamen, habe ich mich dann schon mit dem Rücken zu den Leuten gestellt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte, aber ja, jeden Abend ein Stückchen mehr und ja, das war die schönste Zeit.
Es ist natürlich auch nochmal was anderes, ob du jetzt in deinem Club stehst auf der Bühne, ne? Weil was halt so ein bisschen Wohnzimmer ist.
Eben,
und dann stehst du auf einmal in einem fremden Club auf einem
Ja, das ist viel geiler. Und auch im Prinzip das Publikum wusste ja gar nicht, dass ich mit dabei bin. Also steht man da, die Leute wissen gar nicht, dass ein Support-Act ist nicht angekündigt. Und dann steht man da und,
ach, geil, das war
und dann, okay. Ja, und dann spielt man noch eine, dann spielt man noch Rap irgendwie. Aber die Leute waren sehr wohlwollend und ganz viele Komplimente bekommen sehr und
auch
nette von, Leute getroffen.
Auch von meiner Seite. Also das war dieses kleine Eröffnungskonzert im Saal des Museum Volkwang. Das war ja schon echt großartig. Alle Leute.
Ich dachte, wenn ich schon, ne, wo fange ich mit meinem ersten Konzert an?
Das hat schon
da, wo Stil. Andere Leute sonst enden.
Das ist geil. Das war super. Das war auch so, das war im Juli, die Leute waren auch alle vollkommen verrückt, die konnten Monate nicht raus und dann halt auch noch sowas Tolles. Das war schon alles sehr, sehr
cool. Ja, und da habe ich ja gar nicht geprobt. Da haben wir, glaube ich, einen Abend vorher irgendwie uns das mal irgendwie die Situation angeguckt, aber letztendlich, Dagobert hat mir dann gesagt, es ist egal, ob du ein oder zwei Songs spielst und es waren dann, glaube ich, 6 oder 7, also es war fast das ganze Album. War mega. Schönste Zeit überhaupt, auch dieses ganze Bandlife, so irgendwo anzukommen und in den Venues zu pennen, in Etagenbetten. Ich liebe es, in Etagenbetten zu schlafen. Aber nur, wenn die so Bumpers an der Seite haben. Ansonsten musst du Dagobert immer die Matratzen drunter schieben, weil ich Angst hatte, in der Nacht runterzukullern.
Sehr gut. Lass uns nochmal einen kurzen Themenwechsel machen. Du hast das gerade schon in der Einleitung gesagt. Du bist in Wuhan geboren oder in China hast du zumindest gesagt. Und warst dann bist mit deinen Eltern ein bisschen durch die Welt gereist. Ich weiß von Südamerika und ich weiß von, ich glaube, war es Indonesien.
Ja.
Wie ist die Verbindung zu Mülheim? War das der Wohnsitz deiner Eltern in Deutschland oder wie kam es, dass du hier im Ruhrgebiet in Mülheim gelandet bist und wann? Weil wann hast du das erste Mal hier gewohnt? Wie alt warst du da?
So zweite Grundschulklasse, wie alt ist man da so? 8 oder so?
Ja.
Vielleicht so, ja. 8. Und nee, aber ich komme aus Essen-Borbeck.
Ach, okay, gut.
Aber sind meine Roots. Essen-Borbeck. Und da war ich übrigens auch auf der katholischen Jungenschule.
Don Bosco?
Ja, ja. deswegen SSDS.
Ja, schon klar.
Ich bin dann später erst nach Mülheim gezogen.
Okay, gut. Ich dachte, das wär die.
Ja, meine Freunde haben in Mülheim gewohnt und in Mülheim gingen so die ersten Hauspartys ab und da gab es so eine coole Szene und wie gesagt, in Essen Borbeck zur Schule und Straßenabitur gemacht und dann nach zwischendurch war ich noch in Köln, da war ich noch auf einer Schauspielschule, da habe ich so 1-2 Jahre Schauspielschule in Köln gemacht und dann erst nach Mülheim gezogen.
Mhm. Aber zwischendurch gab es noch Miami? Oder gab es Miami nach Mülheim?
Später? Nee, das gab es, warte mal, erst, also ich bin Dropout aus der Schule nach Miami,
ja,
direkt, dann wieder zurück, dann nochmal, glaube ich.
Welche Klasse war das denn?
12.1.
Okay. Ja. Dann hast du aufgehört.
Ja, also ich habe auch nur, wie sagt man, mittlere Reife oder
ich glaub, so
was man nach der 10. Ja, weil ich die 12 halt nicht beendet habe.
Ja, aber macht man ja nicht einfach so. Man muss ja schon so ein bisschen aus dir mit seinen Eltern oder so, was auch immer. Oder hast du einfach in den Sack gehauen und warst weg?
Ja, doch. So was.
Ja. Okay.
Ich war weg und ich konnte das alles nicht mehr und wollte das alles nicht mehr. Das hat alles keinen Sinn mehr für mich gegeben. Und dann bin ich nach Miami zu meiner Schwester.
Ah, okay, du hattest also da Connection hin.
Genau, dann wieder zurück nach Deutschland, nach Köln auf die Schauspielschule und von und zwischendurch immer den Kontakt zu Essen und zu Mülheim gehalten, weil die Freunde halt da waren.
Ja.
Bei denen habe ich dann auch oft gelebt, aber nach Köln bin ich dann fest nach Mülheim gezogen. Ja. Und weil Mülheim sehr schön ist.
Absolut, ich bin Müller, ich komme daher. Ich kenne mich aus.
Schön da, ich wohne da auch an der Ruhr. Alle stellen sich das Ruhrgebiet nicht so schön vor, wie wenn sie mich dann in Mülheim mal besuchen kommen.
Das ist tatsächlich so. Das heißt, du acht warst, kanntest du das Ruhrgebiet eigentlich nicht?
Ja, nur so.
Oder von wahrscheinlich Fotos?
Kurz, wir sind mal kurz reingekommen. Also zwischen diesen ganzen Außenteilsaufenthalten oder so. Meine Onkel, meine Tanten haben ja hier gelebt und so. Da sind wir mal kurz hier vorbei. Manchmal haben die mich hier für kurze Zeit gelassen, auch als ich sehr klein war. Mhm. Ich war auch hier mal, das fällt mir gerade ein, vielleicht eine weitere traumatische Stein in der Mauer. Ich war hier mal, nachdem ich in Venezuela war, habe ich Hepatitis bekommen.
Okay.
Und da war ich im Klinikum zum Beispiel auch stationiert. Ich kann mich erinnern, weil die mich auf so eine Isolationsstation gepackt haben. Und da werde ich so 3 Jahre alt gewesen sein oder so. Weil danach ging es erst nach.
Dann war es einschneidend, wenn du dich daran erinnern kannst.
Es war sehr einschneidend, weil ich wollte nicht da sein und meine Eltern durften mich dann auch, sind nur einmal am Tag gekommen und mich besuchen und als die dann kamen und so, ich habe tapfer getan, habe aber gesagt, ich könnte nicht mehr hier bleiben und dann haben die gefragt, warum und dann habe ich gesagt, ja, weil die hier keine Polenta haben. Hab so einen Grund vorgeschoben. Ja, und zwischendurch hörst du ja Polenta, also muss ich zwischendurch auch in Italien gewesen sein.
Ja, schon klar.
Ich habe die andere Teil meiner Familie hat in Italien gelebt und ab und zu haben die mich dann irgendwie da auch mal gelassen, wenn es irgendwie praktisch war.
Ja.
Nicht, dass irgendwie super wichtig wäre, aber in meinem Kopf die ganze Zeit so die Frage, was machen die Eltern, was haben die Eltern gemacht?
Mein Papa war Bauingenieur.
Okay, alles klar. Also einfach nur, warum ist man so unterwegs? Also,
ja, der kommt aus, das ist auch der einzige Teil meiner Familie, der aus Deutscher ist und aus Essen kommt. Also jetzt im Sinne von, meine Mama ist Italienerin, aber in Äthiopien geboren. Und meine Schwester ist in Afghanistan, in Kabul geboren.
Okay.
Weil da haben meine Eltern sich damals kennengelernt. Der erste Job meines Vaters hier, mein Vater ist so ein Nachkriegskind und hat sich dann erstmal hier in Mülheim auf dem Bau irgendwie verdient und ist dann studieren gegangen und ist Bauingenieur geworden und sein erster Einsatz war dann Kabul.
Kabul, okay.
Und meine Mama war da, weil sie Tochter eines Diplomaten und der war halt in Kabul, oder die ganze Familie war in Kabul stationiert oder
so kam es so.
Beschäftigt und so haben die sich kennengelernt. Und
Hast du in die ganzen Orte, in denen du warst, noch Verbindungen, also abgesehen von wahrscheinlich, vielleicht nur eher zu deiner Schwester,
ich weiß, genau.
Die noch in Miami lebt.
Nee, die lebt jetzt in New York, aber nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe auch ganz selten so das Gefühl, dass ich da nochmal hin müsste oder so. Ich kenne so diese Fernweh, das kenne ich nicht, was viele Leute so haben. Ich manchmal, wenn ich schöne Strände sehe, dann möchte ich, aber es ist nicht so eine Fernweh,
das heißt, vielleicht hast du alles das, was man so an Flugkilometern und an Reisezielen in seinem Leben abarbeiten muss, vielleicht hattest du das schon mit 10 Jahren durch. Und deswegen kannst du jetzt...
Nee, deswegen habe ich jetzt Flugangst.
Ist so. Hast du ernsthaft?
Ja. Habe ich aber auch erst mit Mitte 20 bekommen oder so.
Also ich habe das auch so, also ich habe keine Flugangst, aber ich entwickle so eine Unbehagen.
Nee, das habe ich schon fortgeschritten.
Und ja.
ich kann mich an Flüge erinnern, dann bin ich nach, zum Beispiel, als ich gerade über Fernweh oder Orte, an denen ich öfter nochmal war, in Hongkong war ich ziemlich oft. Also den Ort habe ich als Kind oft besucht. Eigentlich, das ist so auch so ein bisschen, auch in Indonesien, wir sind ja immer dann nach Jakarta gefahren und ich durfte mir dann Spielzeug aussuchen, weil es da so viel Spielzeug gab. Ja, ich habe da, also nicht nur wegen dem Spielzeug, aber das waren für mich immer faszinierende große Städte, so, weißt du? Und Hongkong habe ich sehr oft noch besucht. Also, und jetzt nochmal zur Flugangst. Ich kann mich an Flüge erinnern, da bin ich nach Hongkong, da hat die ganze Maschine geschaukelt und stand hinten und wollte mich noch nicht mal setzen, hab mir mit ein paar Leuten irgendwie eingetrunken, die ich im Flieger kennengelernt habe und so. Hat mir gar nichts ausgemacht. Und jetzt ist es ganz was anderes. Aber ich glaube, das kommt hier, das kommt hier von. Das kommt hier von, das kommt echt vom Kiffen.
Meinst du?
Ja, ja.
Ja, weil ich kiff nicht, aber ich entwickle auch so, also wie gesagt, ich
also, weiß nicht, ob wenn ich, im Flieger bin und es fängt an, nur so ein bisschen bumpy zu werden, schon, ist schon vorbei, dann gehe ich schon in
also ich habe immer das Gefühl, dass so generell das Alterproblem, ich weiß auch nicht warum.
Ja, also, natürlich, als Kind denkst du auch über viele Sachen wahrscheinlich nicht
ja, so ja, nach. Ja, genau. Und man ist eh so ein bisschen dumm
Tod nicht so also präsent.
Ich, ja, also ich denke, also, seitdem ich so Kinder habe, da
fange Ärger mit der Unsterblichkeit.
Ja. Also komisch, ne? Ich habe das auch.
Ich bin ja letztens nochmal mit Kai und Xenia von...
Von Italien irgendwo,
nee, oder? Von... wo haben wir gespielt? In Zürich. Von Zürich zurückgeflogen. Mhm. Und die waren ja auf der Show in Zürich. Und ich bin auch nur, ich habe mich auch nur auf den in den Flieger gebucht, weil ich wusste, dass die dabei sind, weil ich sehr ungern alleine fliege auch. Und ja, aber dafür gibt es Medikamente.
Eben. Also das erzählt der Peter immer.
Mhm. Fabi, wolltest du dazu nochmal eine Geschichte erzählen?
Ja, das erzähle ich gleich kurz gerne eine Geschichte. Die habe ich früher schon mal in einer anderen Folge erzählt. Aber tatsächlich, der Peter hat ja auch.
Peter Kahn.
Peter Kahn hat ja auch Schwierigkeiten mit dem Fliegen und der hat auch. Der erzählte auch, dass er da immer Xanax vorher zum Arzt geht und dann sich für den einen Moment was verschreiben lässt, was ihn ein bisschen schlafen lässt. Ich habe mir mal, als ich in Bangkok war, habe ich mir in der Apotheke etwas geholt, von dem die Frau sagte, es würde helfen. Und ich habe vor dem Flug davon...
Ich glaube, die Geschichte kenne ich. Du hast... Erzähl.
Mit dem Peter und mit dem Thomas und mit dem
Kai. Ja, stimmt, das war so kompletter. Die mussten dich schleppen oder so.
Ja, so ein bisschen. Ich habe davon irgendwie eine Tablette genommen. Die hat nichts von gespürt, 2 Stunden lang. Dann habe ich im Flieger von Bangkok nach Abu Dhabi noch eine Tablette davon genommen und danach weiß ich nichts mehr. Und dann weiß ich, dass man mich in Abu Dhabi halt so durch die Gänge geführt hat.
Ja, wenn das für mich fliegen wäre, mich die ganze Zeit durch die Gänge zu schieben oder so, dann wäre ich dabei.
Ja, irgendwo dann so wahrscheinlich so über dem Mittelmeer oder über der Türkei, da bin ich wieder zu mir gekommen und dann weiß ich wieder, wo ich
war. Und dann hattest du es hoffentlich nicht mehr weit.
Ja, dann, hatte ja auch eigentlich keine Flugangst. Ich habe das halt genommen, weil ich dachte, das beruhigt mich ein bisschen. Okay. Aber es war jetzt nicht wirklich, ich habe jetzt nicht so eine Panik geschoben dabei. Das war eher so ein bisschen auch Spaß.
Und ja, wie Mr. T, der muss doch auch vom A-Team, doch auch immer so. Der
muss vom Murdoch immer beruhigt werden.
Sediert werden.
Der muss immer, immer platt gemacht werden.
Die Milch mit den Tabletten drin.
Ja, vor allen Dingen, das Schlimme ist, wenn du so einen langen Flug hast, finde ich, ist das Schlimme, dass es nicht so, ich weiß, dass... Ich bin mir darüber bewusst, dass es viel gefährlicher ist, irgendwie Auto zu fahren und dass da viel eher was passieren kann und bla. Aber das glaube ich, in der Psychologie nennt man das den Verlust von Omnipotenz. Das heißt, man geht davon aus, sonst Situationen kontrollieren zu können. Und da ist es eine Situation, wo ich weiß, ich kann absolut nicht eingreifen. Also ich könnte nicht sagen, halt mal kurz an und lasst mich raus. So, ja. Das wird nicht funktionieren. Und vielleicht das zu wissen, macht mich ein bisschen nervös.
Voll, total. Kann ich verstehen. Ich fühle das bloß nicht so. Aber
letztes Mal im Flieger habe ich auch die falschen Medikamente genommen. Die haben mich nicht ruhig gestellt, sondern die...
Aufgeputscht.
Dann. Ja, die haben mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Davon hat dann die Reihe vor und hinter mir profitiert. Also die haben sich später bedankt und meinten, das wäre ein netter Flug gewesen. Die hatten nicht so viel Spaß gehabt. Sehr viel
Unterhaltung gehabt. Ja.
Hast du voll geblubbert, oder was, die ganze Zeit?
Ja, ich habe gesungen, glaube ich.
Ernsthaft?
Ja. Das ist das Einzige, was mir dann hilft, so Musik und...
wie hast du denn das Leben dann auf einmal in... Das Großwerden in Borbeck, in Mülheim und so, wie hast du das empfunden? Du hattest schon eine gewisse Lebenserfahrung und du hattest schon viel gesehen. Du warst, ich weiß nicht, wann du bist dann wahrscheinlich mit 18 oder so nach Miami gegangen oder so.
Ja, ein bisschen früher, so
16. Oder so. Wie das so dieses quasi, das dann auf einmal erwachsen sein in Deutschland, war das dann überhaupt noch irgendwie was Besonderes oder war das irgendwie kleinteilig, kleinstädtisch im Vergleich zu allem, was du vorher schon gesehen hattest?
Nö, das habe ich nicht so empfunden. Also Köln hat mir sehr gut gefallen und ich mag es ganz gerne hier in der
Total, aber hast du das Gefühl, dass es auch besonders ist, hier zu wohnen und dass es hier etwas gibt, auch wenn die Städte nicht so groß sind und das Flair nicht so toll ist, dass es trotzdem etwas Besonderes ist hier? Weil du warst ja auch mal eine Zeit lang, oder du bist ja auch mal nach Berlin gegangen, wir haben uns ja da auch schön in der Bar gesessen und so. Aber trotzdem, ist es hier nicht doch schöner? Also was macht das Leben hier so besonders lebenswert? Kann man dazu sagen? Ist das verkehrt?
Irgendwie sind das auch Großstädte, wo ich trotzdem durchatmen kann. Ne? Was man nicht unbedingt glaubt, wenn man vom Ruhrgebiet spricht, aber
Ist es schon hier, ich empfinde es hier als schon ziemlich lebenswert.
Ich war jetzt ein bisschen raus, weil ich gerade kurz über Berlin nachgedacht habe und ich will Berlin auch nicht Unrecht tun, weil Berlin ist auch irgendwie eine geile Stadt oder so, aber strengt mich total an und
Ich glaube, zum Leben ist es nix, oder? Also ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen.
Ich mag halt auch die Art von Menschen, wie sie hier sind.
Ja.
Also total. Auch dieser, deswegen sind manchmal kommen mir so Hamburger, die kommen mir viel sympathischer vor als so.
Exactly, was ich auch immer sage.
Ja, genau und sehr, so. Sehr trocken und sehr ehrlich ja. Und trotzdem aber man schlummert da so eine Herzlichkeit und ich glaube, ich mag die Menschen, wie die hier sind. Da habe ich mich ganz gut dran gewöhnt.
Ja. Weil ich meine, die würden ja alle Türen offen stehen. Du könntest ja in jedes Land auf der Welt
auch ja, also ich würde dann wahrscheinlich naheliegendste wäre für mich, dann nach Italien zu ziehen, weil das schon auch ein großer Teil meiner Identität ist. Das merke ich jedes Mal, wenn ich da bin. Also tatsächlich bin ich wahrscheinlich auch vom Charakter her näher bei der Mutter als beim Vater. So, das würde mir gefallen, also nach Italien zu ziehen und dann nochmal kann ich mir vorstellen.
Bist du auch irgendwie sprachlich anders noch aufgewachsen? Hast du andere Sprachen noch?
Bevor ich Italienisch sprach, habe ich Spanisch gesprochen, weil ich in Venezuela gelebt habe. War Spanisch, glaube ich, wird das meine erste Sprache gewesen sein. Aber das spreche ich nicht mehr. Das hat dann das Italienische so absorbiert.
Okay. Verdrängt.
Ja. Ja, weil das auch sehr ähnlich ist. Ja. Und generell, wenn du als Kind das nicht mehr übst und so schnell wie du es lernst, verlernst es dann auch.
Klar, ja.
Aber du könntest dich locker.
Aber das ist das überhaupt der größte Skill an Kindern, dass die sehr schnell das so aufnehmen können, ne? Und so ohne Angst.
Ja,
und
versuch mal über 20 nochmal eine Sprache zu lernen. Da ist der Kopf eigentlich schon dicht.
Ja, also mit das kann ich mir zum Beispiel nicht. Konnte ich mir auch. Also bewundere ich sehr an Leute, wenn die das machen. Auch gerade dann auch sehr schwierige Sprache, die. Also weit von der romanischen weg sind und so, das ist dann wow, so viel Brain habe ich gar nicht.
Ja, vor allem die Geduld und du dranbleiben ist ja immer so ein Ding. Ja. Ne? Fängst du mit den Basics an, das geht meistens immer so.
Und letztendlich, wenn du da lebst oder so, man schlägt sich ja dann immer mit Englisch durch und so, dann in ein Land zu ziehen, wo du keine andere Möglichkeit hast, als die Sprache zu sprechen und zu erlernen oder so, ist ein geiler Skill, wenn
man es. Auf jeden Fall beneide ich auch immer sehr, sehr stark. Ich habe Englisch in der Schule gelernt und da hört er dann auch auf. Weil alles das, was ich versucht habe, mir selbst beizubringen, das ist dann einfach recht zügig wieder weg, weil ich nicht konsequent genug dranbleibe oder einfach mein Gehirn ausgeschaltet ist.
Jo, ich nehme
mal
einen Schluck.
Na, irgendwann.
Wir müssen mal ganz kurz Pause machen, wenn ich mal kurz rülpsen muss.
Ja, wir nehmen auch. Wir essen auch im Podcast.
Ach ja, wirklich, das ist. Da haben Leute auch, es gibt so eine Leute, die haben Angst vor so Schmatzgeräuschen und so.
Nee, ne? Wir müssen das machen, das gehört einfach dazu. Normalerweise essen wir gemischte Tüte dazu, aber wir haben...
Ja, wo ist denn die gemischte Tüte?
Ja, die haben wir voll vergessen. Ne?
Ja, was?
Naja.
Ja, sie ist ganz schlecht vorbereitet.
Ja. Naja, also von daher...
Kann ich mir ja noch vorstellen, wie eine gemischte... Was mögt ihr denn eigentlich nicht an einer gemischten Tüte?
Ich mag ja kein Lakritz, ne?
Ja.
Ich bin bei Lakritz von raus.
Ja, bei... Und hast du schon mal... Wann hast du denn gemerkt, dass du Lakritz nicht magst?
Ich assoziiere mit Lakritz immer den Geschmack, den, weißt du, wenn du so eine Tüte Colorado aufreißt.
Ja.
Da ist immer so, ein ganz.
Das sind doch die geilsten. Bei den Colorados sind doch diese Bricks sind doch da drin. Diese Lakritz.
Ja.
Ich würde gerne mit eine Tüte wünschen, wo nur diese Bricks sind.
Diese mit so einer pinken oder mit der weißen Schicht?
Nee, die Lakritz. Nee, die mag ich auch nicht so gerne. Also die esse ich Früher habe ich die immer so weggepult.
Ja, ja, genau.
Aber
die mit der dunklen Schicht drauf?
Nee, da gibt's doch, das einzig reine Lakritz in der Colorado-Tüte ist so ein kleiner Brick.
Ach so, einfach nur so, ja.
Genau.
Im Grunde wie eine Stange so durchgehackt.
Genau, aber geriffelt an den Enden, glaube ich, ne? Und die gibt's halt, nee, Solo, du kannst dir die Lakritz-Stangen, die kannst du dir holen.
Ja.
Richtig. Die könntest du dir so zurechtschneiden, dann kannst du dir vorstellen, dass das die werden.
Ja, das würde klar gehen, ja.
Deswegen, das sind die Rasten, was du nicht riechen magst, ist eigentlich das Raste für einen Colorado-Liebhaber.
Ja, aber genau ist es.
Vielleicht bist du gar kein richtiger Colorado. Was magst du denn?
Ich mag das ja genau eben nicht. Ich finde dieses Colorado-Ding halt so eklig.
Welches von Colorado würdest du denn überhaupt essen?
Tatsächlich.
Diese Himbeeren, diese.
Nee, die finde ich auch.
Doof. Nee, nicht die geprickelten da. Diese Weingummi, da gibt es ja auch noch mal so kleine Weingummi-Himbeeren, die da auch noch drin sind in der Colorado-Packung.
Kann sein.
Wie lange hast du denn eigentlich keine gemischte Hütte mehr gegessen?
Ich hole die an dem Bioli immer noch von der Bude.
Und dann ja, das ist ja kein.
Also,
ja,
stimmt. Ich mag den reinen Weingummi-Geschmack, den finde ich super. Und ich mag auch schon mal einen reinen Lakritz-Geschmack.
Aha.
Seltenst.
Aha.
Aber gerade dieses Durcheinander
finde
ich doof.
Da kommen wir der Sache schon näher. Also,
das mischt sich dann so durch
und
dann
schmeckt alles
gleich.
Das akzeptiere ich, aber das heißt, wann magst du denn seltenst den reinen Lakritz-Geschmack und welche Lakritze magst
also
du dann?
Also es kommt wirklich selten vor, aber dann finde ich diese Rauten, die es gibt,
ja,
die so
Salinos
richtig, sind. Heißen die Salinos? Ja. Da esse ich schon mal eins.
Okay.
Aber das kommt selten vor. Das ist im Grunde der gleiche wie der Brick, oder?
Ja. Geschmacklich ja, also ja, nur ja. Anders, ja.
Aber dann hat es nicht diesen Mischmaschgeschmack
mit dem Weingummi
okay. Colorado-Tüte. Und gerade die Vampire, die ja die Mischung sind aus Lakritz, die finde ich mega. Die finde ich meine. Ja, das mag ich sehr.
Und was ist hier mit so erwachsenen Lakritz?
Was ist denn erwachsenes Lakritz?
Kennst du nicht?
Was ist denn erwachsenes Lakritz?
Erwachsener Lakritz ist so ein bisschen schärfer noch, so.
So wie diese ganz herb. Es gibt ja auch diese ganz kleinen.
Die aus der Apotheke.
Ja, so welche.
Die sind geil.
Ja. Ja, da mache ich auch nicht.
Nee,
da mache ich auch nicht.
Und aber Sambuca trinkst du auch nicht?
Was trinke ich
nicht? Sambuca, also alles nee, mit nee, Pastis.
Genau. Nee, und nicht. Nee, ist alles nicht meins. Dieser Anis-Geschmack, da Anis, ist, ja, das, genau. ist nicht meins. Nee.
Und wie oft probierst du das dann immer wieder?
Meinst du, ich müsste das alle vier Wochen nochmal
testen? Nee, aber das ist so mal, kennst du das nicht?
Im Quartal, weißt du?
Kennst du das nicht, dass manchmal probiert man ja Sachen und dann weiß man als Kind, das mag man nicht.
Ja, das
und dann probiert man das 100 Jahre nicht mehr. Ja, dann weiß man nicht, ob der Geschmack sich vielleicht geändert hat. Zum Beispiel bei mir gibt es ganz viele Sachen, die ich als Kind nicht mochte.
Ja, ich habe ja auch mit 8 mit 15 noch keinen Kaffee gemocht.
Ja, siehst du, also sowas, so ein Kaffeegeschmack. Bier mochte ich früher auch nicht. Ja,
Oliven.
Ja, Oliven kein mache Kind ich aber ist immer
Oliven, nicht. Oder?
Also ich habe, bevor ich Bier getrunken habe, habe ich Campari getrunken und dann, weil Bier war immer so, das kommt man erst vielleicht so wie ein kaltes Bier so im Sommer schmeckt oder so. Das weiß man vielleicht erst später. Was heißt das? Oliven?
Genau.
Oliven, Kapern.
Ja, sowas, ne?
Rosenkohl.
Rosenkohl ist geil. Ich finde aber auch.
Rosenkohl ist auch nicht immer geil.
Nee, Rosenkohl ist.
Gibt es denn Sachen, die du nie probieren würdest? Also hast du schon mal...
Eigentlich gehe ich selber davon aus und formuliere ich auch gerne, dass ich eigentlich erstmal alles probiere.
Hast du schon mal Gehirn probiert?
Nee, die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Nee. Aber ich habe eigentlich auch, ich bin auch bei Innereien nicht aus Prinzip dagegen. Ich esse, ich probiere, ich möchte zumindest probieren.
Ja.
Ich habe, als ich mal auf einer Fotoreise in Rumänien war, habe ich auf einem Bauernhof eine frisch gemachte Suppe gegessen. Die hat man mir so vorgestellt. Und ich weiß, dass ich draußen auf der Wiese war noch das ausgenommene Tier. Es war ein Schaf frisch geschlachtet. Und da lagen noch so ein paar Sachen von dem Tier. Und die Suppe wurde dann daraus gemacht. Und ich bin da so mit dem Löffel durch. Und da war Fettgewebe und...
Jetzt kommt?
Naja, da schwamm halt eine Ader drin.
Ah.
So, da war halt einfach, das war ein Gefäß. So, das war eindeutig ein Gefäß. Und das konnte ich dann nicht probieren.
Ja. Es
war einfach, also da war dann halt wirklich, Auge isst dann zu stark mit. Eigentlich bin ich bei Geschmack offen, aber wenn mich das optisch so sehr stört, dann möchte ich es auch nicht probieren.
Also auch nicht, wenn du das einfach, das Gefäß in der Suppe lässt und dann
die Kartoffeln aus der Suppe habe ich gegessen.
Wäre es dann nicht einfach besser, man würde es dir geben und dir erst später sagen, was es war?
Eigentlich wahrscheinlich, ne?
Ja, das, ja. Ja, aber das war ja
so. Haben meine, so, so, das war, so haben meine Eltern das immer mit mir als Kind gemacht. So.
Hast du schon Gehirn gegessen?
Ja.
Von?
Was sind das? Kalbs oder also. Das ist ja in Italien und in Frankreich ist das eine Spezialität und gehört, also was heißt das, gehört eigentlich, eigentlich so auf.
Ist ja eigentlich von dem Tier.
Das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, dass man dann auch alles isst. So,
finde ich, find ich total, ja.
Also, absolut. Aber ich mochte das dann irgendwann nicht mehr oder so, dass ich fand das dann schon so ein bisschen komisch und meine Mama hat dann einfach, hat das dann klein gemacht und hat es paniert und hat gesagt, es wären Chicken Nuggets.
So. Und zack, passt das wieder.
Und, aber tatsächlich, oh Gott, ich hab's schon wieder gesagt.
Auch raus, aber ne? Vielleicht nehmen wir mal kurz an diesem Moment einen zweiten Song in die Playlist.
Ja.
Oh ja. Kai, du darfst beginnen. Was schießt dir gerade durch den Kopf? Welchen Song möchtest du gerne hören?
Lass uns mal hier was Zeitgenössisches.
Sehr gerne.
Okay, Kid.
Okay, Kid.
Oh, schön.
Hinterher.
Ist notiert. Den Song habe ich allerdings nicht im Kopf.
Den Song habe ich
nicht. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Kann ich nicht sagen.
Den Song habe ich nicht im Kopf, ne?
Aber ich glaube dir.
Also ja, fängt mir den Lyrics an.
Wir holen das nach.
Die Lyrics sind, was hat mich bloß so uriniert, habe ich mir gedacht, als ich Spitterfaser nackt ein neues Bett bezogen habe.
Okay.
Was hat mich bloß so uriniert, habe ich gedacht, als ich Spitterfaser nackt ein neues Bett bezogen habe.
Ja,
cool. Und ich eigentlich nicht wollte, dass der Wecker noch ertönt, während du neben mir liegst und mir den Angstschweiß trocken föhnst.
Das ist schön.
Beste
das ist
Lyrics. Schön.
Ja, die Sterne freuen sich.
Ja.
Auf jeden Fall. Nice. Ich nochmal bei deinem Album. Ich möchte noch einfach wegen, nicht nur weil es ein toller Song ist, sondern weil es einfach auch vom Titel her so wunderbar in jede Playlist auf der Welt passt, ist tatsächlich, wie vorhin besprochen, Schwänze seit der Schulzeit. Weil das hat ebenfalls wieder.
Da geht es um meine Schulzeit.
Ja, oder um jedermanns Schulzeit. Ich meine, wenn einmal.
Guess what?
Wenn ich einmal in der Umkleidekabine von einer Schulturnhalle war, ne? Der weiß ganz genau,
was. Ja, aber gerade auch, nee, ich glaube, da sind die noch gut drauf. Später werden die lustig, wenn die so klemmig. Weißt du, wenn so auch wie. Unentspannt sich Männer auf dem Klo begegnen. Ne?
Ja. Das ist also, ja auch in dem ist ja auch im Haram-Text so ein bisschen drin, ne? Also man, dass man das, was man sich so vormacht und was man so was man mit wie oft man mit zweierlei Maß misst. Also jetzt in dem SSDS-Text ist halt dieses, ne, Angst vom Urologen wegen.
Übrigens nennt man das nicht mehr Homophobie, sondern Schulenhass.
Habe ich das? Habe ich Homophobie?
Nee, aber sagen? Ich habe das in den letzten Interviews oft gesagt und so.
Okay.
Und das ist nicht richtig.
Ja, ist ja auch
weil
keine Angst.
Genau.
Es ja, ja,
und stimmt. Es legitimiert nicht irgendeine,
ja, du hast recht.
Irgendeine komische, nicht eine Aktion. So,
ja.
Ne? Da habe ich mich letztens von Lady Betray aufklären lassen. Und es ist Homohass, Schwulenhass.
Ja, ist so. Gut, dass sie es sagt, gut, dass du es sagst. Ja. Aber SSDS hat auch so einen tollen Beat. Das erinnert mich so wie ich vorhin bei Etienne Cressy war, bin ich jetzt bei so einem Mitchell Brothers oder Artful Dodger oder The Streets vielleicht noch. Weißt du, es hat so einen leichten Trip-Hop-Beat.
Ja.
Finde ich.
Hat eher so eine krasse Mischung, das Album. Ne? Also da sind
wirklich. Welche Songs magst du denn?
Also ich mag auf jeden Fall auch Schwänze, finde ich gut.
Du magst Schwänze?
Ja.
Das frage ich oft bei Shows oder so kündige ich den Song an,
ja?
Und frage, hat hier jemand schon mal einen Penis gesehen? Und letztens hat jemand so keck geantwortet, das war auch echt ein Keck, das ist eine doofe Frage wäre irgendwie. Aber
witzig eigentlich, ne?
Was für eine doofe Frage.
Eigentlich ist es aus einem John Waters Film da. Da sagt die, ja, ist es nicht lustig, dass jeder Mann einen Penis hat? So, also einfach so eine. Naja, irgendwie.
Ich habe auch
mal irgendwann. Charme in der Luft.
Ja. Irgendwann hast du mir das gesagt? War ich nur dabei, wie du es jemandem gesagt hast? So, es wäre doch halt. Man fasst doch auch seinen eigenen Schwanz an, es ist doch gar kein Problem, warum soll man nicht auch einen anderen anfassen?
Ach so, ja, ja. Gut. Also, ich komme mit anderen Argumenten. Ich komme mit richtigen Argumenten.
Ich finde auf jeden Fall.
Mit richtig schweren Argumenten, so jetzt rein.
Ich finde auf jeden Fall, ich mag auf jeden Fall noch, um das nochmal abzuschließen kurz, Ananas auch sehr gerne, hatten wir vorhin schon, aber auch wegen diesem, ich finde es aber doof, andere Künstler zu vergleichen mit anderen Künstlern, trotzdem klingt es unheimlich nach Trettmann, finde ich.
Ja, Kompliment.
Voll, also es ist auch wirklich Kompliment gemeint, so, das letzte Album von Trettmann ist so, super gut. Und Ananas ist auch, geht so in diese Schiene und das mag ich unheimlich. Ich mag den Sound von diesem Song unheimlich gern.
Sehr ja, ich muss sagen, mir sind die Songs auch nicht, ich bin die noch nicht leid. Also ist das ein gutes Zeichen?
Ja, schon,
ja. Nee, also gerade Ananas, das ist, ist vielleicht der anstrengendste Song zum Performen.
Diese Ananas-Wiederholung, ja, machst du die echt oder kommt die vom Band dann?
Nee, das mache ich dann schon
echt. Machst du schon echt, ja. Das ist anstrengend, das kann ich mir vorstellen.
Ja, man muss da immer so voll reingehen.
Ja,
so.
Ich glaube, das würde ich mir leichter machen an deiner Stelle. Das würde ich mir, in Zukunft würde ich mir das vom Band holen. Nur diese Stelle, damit die Leute mitdenken.
Ach so, so, also, das, ja, jetzt, oh, ich hätte das schon wieder gesagt.
Das würde ich tatsächlich so machen.
Wir haben öfter mal da
anstrengend. Ne?
Kennst du den Oder Wattmann? Ja, ne?
Wen kenn ich?
Den Oder Wattmann?
Nee. Oder was?
Ja. Bier Potter-Originale, Gerrit Stawierskis Film, da porträtiert er den Jesus, F.L. Jesus.
Ja. Yeah.
Und der beendet jeden Satz mit Oder Watt. Gibt es ein schönes Interview, was er sagt, wenn er mal nicht oder was sagt, das geht nicht, echt. Das ist so, als würde eine Pause entstehen.
Ja. Ich kenne auch einen, der sagt immer, sag ich mal. Also, weißt du, hier, sag ich mal, dann hole ich jetzt mal hier, sag ich mal, das Bier aus dem Keller, sag ich mal.
Das ist ja voll anstrengend.
Das ist total anstrengend, weil das macht mich total kirre, wenn ich das höre.
Ja. Sag ich mal. Aber jetzt sag doch mal nochmal einen Song für die Playlist.
Ach so, ja, ich hole da mal aus zur letzten Folge und ich bin immer noch. Die Journey geht weiter, mein Lieber. Ich bin immer noch voll bei Journey. Journey, sagt ihr das? Die Band?
So ja, 70s Band?
Oder? Ja, ja, voll. Okay. Richtig, genau. Gut, schon mal.
Ist das so ein bisschen wie...
Don't Stop Believing.
Ah, genau. Nein, natürlich.
Ja, also, ne? Und das war mein Song letzte Folge. Und ich weiß nicht, warum. Ich sitze im Auto und höre unheimlich viel Journey derzeit.
Muss jetzt nicht unbedingt was Gutes heißen. Ich muss nicht unbedingt was Gutes heißen.
Ne, überhaupt nicht, aber es ist halt so. Was soll ich machen? Ich bin jetzt bei Wheel in the Sky.
Ja, na gut. Aber da hangelt sich immer auch von Hit zu Hit eigentlich.
Ne? Nur Hits, nur Hits. Deswegen ist unsere Playlist ja auch so geil.
Ja, Wheel in the Sky ist
natürlich. Ich tue alles dafür.
Damit sehr schön. Weiterhin gut dann haben wir wieder 6 Hits, fertig. So. Kommen wir doch nochmal, ich würde fast sagen, zum Abschluss.
Aber der grobe Abschluss.
Also langsamer Abschluss.
Macht mir
kommen
wir
doch mal auf die Tendenz 2022.
Uff.
Also ich hätte du hast eigentlich stehen können da große Sachen folgen.
Ja, komm ganz große.
Ich habe 2020 Kacke gefunden und hatte große Hoffnung in 2021. Ja. 2021 war ein bisschen schlechter als 2020 in meinen Augen.
Wie sehen jetzt deine Hoffnung fürs nächste Jahr
aus? Das ist der Punkt.
Vielleicht solltest du die Taktik ändern.
Ja, ich
erstmal runterschrauben.
Ja, tatsächlich. Ich habe kaum Ansprüche ans nächste Jahr, abgesehen davon, dass es halt irgendwie zumindest gesund bleibt. Ja. Ich bin mir fast sicher, dass ich mich nächstes Jahr mit Corona infizieren werde.
Ja, aber
ich bin ja dreifach geimpft. Von daher wird das schon irgendwie
funktionieren. Irgendwann ist es doch soweit.
Aber ansonsten habe ich eigentlich keine großen Pläne und Aussichten für nächstes Jahr. Bist du optimistisch? Du bist sowieso ein optimistischer Typ. Von daher wirst du optimistisch
aber melancholisch.
2022 gucken. Also, gib mir etwas, worauf du dich freust nächstes Jahr.
Ja, total. Schon sehr bald.
Schieß los.
Du hast schon Pläne.
Ich habe Pläne, ja.
Kannst du mal erzählen?
Kannst du darüber sprechen?
Kann ich darüber sprechen? Ja, nein, klar. Ich fahre zu Dagobert in die Schweiz. Und,
die schönste Stimme der Schweiz.
Und verbringe da den Jahresanfang sozusagen. Mein Geburtstag. Und ja, und wir arbeiten an einem Song.
Ja, sehr schön.
Sauber.
Ja, das kann man ruhig schon sagen. Ne? Das ist ja noch kein so Geheimnis. Wird demnächst was kommen.
Ja.
Ja, und dann wird das Jahr hoffentlich uns alle gesund machen und wir werden alle gesund bleiben und es wird bald endlich, wenn alle Leute, die zuhören, alle Leute, die auf der Straße sind, sich endlich impfen lassen, dann können wir vielleicht ab Mitte nächsten Jahres wieder so in so Kneipen gehen und Clubs gehen.
Das wäre echt großartig, ja.
Das fände ich schön. Also ich bin sehr dafür. Ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr in deinem Club stehen könnten.
Ich würde mich freuen, euch nächstes Jahr in meinem Club begrüßen zu dürfen.
Ja.
Das wäre
toll. Und ganz viele andere. Grüß dich.
Wir sind gleich fertig. Der Max ist drüben. Ich komme gleich rüber.
Ja. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf, oben über dem DJ-Pult auf den kleinen Klappsesseln zu sitzen und da zu chillen. Weißt du, oben vor der Tür zum Backstage-Raum. Also vor
auf den kleinen Sesseln.
Flugzeug sitzen.
Ja, genau. Ja.
Da zu sitzen und ein bisschen abzuhängen. Das freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, wir haben ein paar schöne Sachen für nächstes Jahr geplant.
Also unabhängig davon, ob nächstes Jahr halt funktioniert und aufmacht. Also ihr plant auf jeden Fall.
Ja, ja, wir müssen planen. Also müssen wir hier auch sehen, dass also für uns kann ja nicht sein, dass wir jetzt gar nicht mehr dran glauben, dass es weitergeht.
Nee, also so ein bisschen die ersten Booking-Anfragen und so, die laufen.
Ja, eigentlich sind es die gleichen Sachen, die wir seit 2 Jahren von Herbst in den Frühling und von Frühling in den Herbst schieben oder so. Damit sind wir in erster Linie beschäftigt und auch ein paar Shows, die wir jetzt einfach, weil wir optimistisch sind, fürs Frühjahr angesetzt haben. Mhm. Ja, Frühjahr, Sommer.
Ja. Hopefully.
Hopefully.
Und dann hoffentlich auch als Künstler auf der Bühne irgendwie unterwegs in Deutschland noch.
Ja.
Ja, also zumindest so ein paar
Release-Shows. Ich freue mich nächstes Jahr mit Wody, STV und Barski wieder ins Studio zu gehen, neue Songs zu schreiben.
Das ist schon fest, ja? Willst du weitermachen?
Warum nicht?
Warum nicht?
Ja, genau. Finde ich cool,
ja. Aber wir müssen trotzdem nochmal, wir haben zu viele Fragen vergessen. Ey. Ich muss nur mal ganz kurz zurück. Ne?
Ja.
Das ist ja, wenn du so ein Album Haram nennst, das hat ja auch, man nennt so ein Album ja nicht einfach so Haram. Das ist doch nicht einfach, also da steckt ein bisschen was mehr dahinter als...
Nein, ich bin ja viel in arabischen Ländern auch groß geworden und das ist so eine... Letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung, das Album so zu nennen.
Ja, das hoffe ich wohl.
Ja.
Also davon gehe ich aus, nur, also ist das eine Provokation?
Nein, also nein. Das ist so wie es keine Provokation. Oder, also tatsächlich. Ach,
oder ist das so ein.
Ich breche ab, ich muss abbrechen.
Geil.
Da war es doch gar kein schlechtes.
Das müsst ihr alles schneiden. Na, auf gar keinen Fall.
Doch.
Oder ist das mehr so ein.
Wie ist denn das eigentlich? Bei Podcaster gibt man doch auch so Zitatfreigabe, oder?
nee, wir sind jetzt fertig quasi. Ja.
Du hast deine Rechte gerade abgetreten.
Das ist alles auf Band. Ja. Ich habe noch nichts unterschrieben. Ich will mir nicht irgendwas vorhalten und ich muss.
Wir haben es dann weggetrunken, das ist wie eine Unterschrift.
Ihr habt mich gefügig gemacht.
Ja.
Wie war die Frage? Nein, ich habe viel in arabischen Ländern gelebt und auch in Mülheim habe ich. Waren viele meiner Freunde Kennex und da sagt man das so als...
Das ist so mittlerweile geläufig, ne?
Ja, das ist eine... Manchmal ist es einfach nur ein Kosename.
Ja. Aber ich meine...
Aber oftmals, das ist auch ein Fluch.
Ja. Es ist ein Kosename.
Klar. Man kann das ja auch liebevoll zu jemandem sagen. Also es bezieht sich auf mich. Das ist das, was ich... Womit die Leute mich in Verbindung bringen und wahrscheinlich auch das... Album. Ich habe mir so viel Mühe gegeben.
Ja.
Ist denn, wollen wir noch mal kurz, ich habe vorhin noch was gelesen, also ich habe so ein paar Interviews gelesen von dir und du hast, irgendwer hat geschrieben, bevor du Sigi Skalei übernommen hast, ne? Bevor du im AZ warst, hast du Backstage bei Armen von Helden die Schlange, die warst du Selektor vor dem Klo. Das stand da so.
Wo stand das?
Das stand, nee, das zeige ich dir nachher so.
Wer sagt
aber es
so
war so ein bisschen, als wärst du der Türsteher
beim Klo gewesen. Nein, ich habe, ich war in einem großen Club, dem Flamingo.
Hm? In Essen.
In Essen.
Ja, ja.
Wo Armand van Helden und Bob Sinclair und die ganzen großen Namen gespielt haben. Und ich war eigentlich so ein bisschen mit den Besitzern befreundet, deswegen habe ich mir vieles leisten können. Ich bin dann oftmals bei so einer Riesenschlange einfach in Pyjama gekommen und alle anderen wurden nicht reingelassen, aber mich haben die in Pyjama reingelassen. Also ich habe es auch ein bisschen gepusht. Und da war so ein partiell zwischen Männer- und Frauenklo und da sollte eine Telefonzelle reingebaut werden. Und dann hat einer von den Owners gesagt, nee, baut keiner einfach mal eine DJ-Booth rein, eine kleine.
Mega.
Nur mit zwei Plattenspielern und einem Mischpult. Ja, und so habe ich dann angefangen in Mülheim in so einem An- und Verkauf mir kiloweise Platten irgendwie zu holen. Ich weiß noch, zum Glück kenne ich mich ganz gut aus und kenne dann auch die 80er-Labels so, wenn du weißt, du zückst und kannst ungefähr auf den Sound deuten, weil in diesem An- und Verkauf gab es keinen Plattenspieler zum Vorhören, der wollte einfach die Scheiße nur loswerden. Mhm. Und da habe ich mir kiloweise Platten nach Hause geschleppt, die mir manchmal auch nur vom Cover gefallen haben, zu Hause vorgehört und dann im Club gespielt. Und da war ich so ein bisschen meiner Zeit voraus, weil danach kam so die ganze Electro-Clash-Phase. Mhm. Und im Prinzip waren das ja alles so, ja, keine Ahnung, Human League und Tom-Tom Club und irgendwie so Sachen, die dann später oder die bis heute noch gesampelt oder wo die Ideen noch für zeitgenössische Musik oder für Songs jetzt gerade gebraucht werden.
Ja. Also, aber okay, dann
und dann kam
da jemand einfach gut übertrieben in dem Bericht, weil eigentlich hat aber trotzdem ein kleines DJ.
Nee, ich war nicht Select. Klo. Nee, ich ja eine Boost vorm Klo und der Sound lief dann im Klo.
Okay.
Und so kamen meine Freunde an und meinten, ey, wie kann das sein, dass der Sound auf dem Klo besser ist als unten, was gespielt wird? Und so haben wir dann angefangen, unsere erste Crew gebildet und haben dann, ich weiß noch, die ersten Flyer haben wir sogar noch so getackert. Da haben wir so eine durchsichtige Folie noch drüber, die dann das auf Folie gedruckt und so. Und so über, ja, keine Ahnung. Ersten Flyer, also das war wirklich retromäßig, aber es gab auch eine Serie von Flyern, die wir auf Disketten geladen hatten, wo dann so Animation ablief. Ne?
Geil. Und dann von da aus irgendwie AZ?
Ja, genau. Das waren die ersten Veranstaltungen dann im AZ. Und ja.
Boah, ein großer AZ, ey. Hab ich das geliebt, Alter.
Ja.
Ich bin ja, wie gesagt, Mülheimer und ja. Ich bin ja auch da halt in der Ecke groß geworden, halt, also mit AZ und all das. Das ist, das war eine geile Zeit. Also ich, du hast diese Clubs, die wie hieß denn diese Riesenveranstaltung, wo die immer überrannt worden ist?
Tanzrapid.
Alter Vater, was da los war. Mhm. Die kam aus
den auch gute Freunde von mir, das ist der Conny Wassermann.
Ja, Conny kenne ich natürlich.
Und der bis heute Conny. Jetzt auch mit der Loyal was macht ja. Und so. Und der Max Hesen.
Ja.
Der jetzt in Berlin Komponist ist.
Ja, genau. Ja, ja das war geil. Also da war ich überrascht. Was in Mülheim auf einmal abgeht.
Ja, ich weiß,
die Leute kamen aus überall. Die kamen aus ja. Holland teilweise.
Und wir hatten für die Me Beast, kann ich mich noch erinnern, das war die Zeit, wo ich glaube, die Inspiration aus dieser Clubkultur in Miami hatte, dass so Visual Acts irgendwie auch immer stattfinden. Ne? Also, Entschuldigung.
Geil, den musst du voll rauslassen.
ja, und dann haben wir von Anfang an im AZ starken Akzent auf visuelle Sachen gesetzt und ich weiß, dass wir so einen Kasten gebaut haben, den wir dann so mit Folie umwickelt haben, die wir dann irgendwie angeschmort haben, dass sich das alles so verzogen hat und so organische Formen angenommen hat und dann haben wir so einen Balletttänzer da reingepackt, der ich meine, Robin, schau da dann Robin nach Amsterdam, der dann da in dem Käfig sozusagen getanzt hat und da habe ich auch die ersten Male mit Cyber Sissy und Baby Jane zusammengearbeitet. Ja.
Auch große, große Props und viele Grüße
ja, an die ganz beiden.
Ganz tolle Menschen.
Künstler.
Beide, ja. Ja, ich meine, das ist wenn man sich das mal überlegt, wenn man da mal anfängt, ne, was im Shanghai dann alles halt so möglich war, ne, auf einmal, so der Dude aus Essen, der schon denkt, der wohnt in der Großstadt, aber eigentlich noch nicht wirklich viel gesehen hat, für den öffnen sich da ja ganz neue Universen. Also dass halt auf einmal oben auf den Treppenstufen, wo eigentlich die Couch steht, auf einmal eine Dusche steht und dann der ganze zweite einer drin ist und duscht. Hatte ich vorher noch nicht gesehen. So. Und großen Spaß immer noch.
Kann man machen,
ne? In toller Erinnerung ist immer noch der Lumpenball im Shanghai. Wie toll der war. Einfach
richtig. Lange nicht mehr dran gedacht. Da haben wir auch mal so einen Lumpenkatapult gebaut und haben jetzt die Sache so in die Leute reingepfeffert.
Das war fantastisch. Also es war wirklich einfach, es ist ja noch nicht vorbei. So, das ist ja, das passiert, das kann ja, das Shanghai hat
ja. Ja, aber ob es nochmal so wild wird, das weiß ich.
Aber dieser Raum hat so das Potenzial, dass du gehst einfach freitagsabends rein oder samstagsabends, bist auf nichts vorbereitet und auf einmal passiert das.
Ich glaube halt tatsächlich, dass
ich höre das schon gar nicht mehr. Ich auch nicht.
Ist aber nice. Jetzt nicht nice. Ich glaube daran, dass solche Energien sich auch so in so Räumen festsetzen können.
Ja.
Viele Künstler kommen also zum ersten Mal, also auch internationale Acts, auch zum Soundcheck rein und sagen, ja, ich spüre das schon.
Ja. Genau, also das finde ich halt so toll am Shanghai.
Du musst überlegen, das ist die älteste Disco in NRW.
War das? Aber
das ist ja Wahnsinn. Ey. Kaleidoskop hieß es vorher und war 1960 oder so eröffnet. Früher war das erstmal so ein Nobelschuppen, wo nur so fette Karren vorstanden und dann später in den 80ern war das ja so ein Punkladen.
Genau, ne? Und aber den Derbster. Kennt auch jeder. Ja. Also egal, wen du fragst, ja, sie ist Kalei, klar.
So, Kalei, ja.
Früher haben die immer gesagt, geht da nicht hin, da verkaufen die Heroin.
Ja.
Und heute bin ich derjenige, der das Heroin hat. Nein, I'm just kidding.
Never know. Aber ich meine, aber das ist ja das Tolle von so Club, ich meine, grundsätzlich von Clubkultur, aber halt auch in Shanghai, dass du weißt nicht, du gehst halt unvoreingenommen hin und du hast halt jeden Moment könnte halt irgendwie was vollkommen Unerwartetes passieren, was dann einfach den Abend auf den Kopf stellt. Also von daher, alleine deswegen.
Es gibt eine Sache, die habe ich nie verstanden, ne? Da kann ich vielleicht mal jetzt kurz mit euch drüber reden und zwar.
Mach it.
Das Paisley Dalton und Kleidung Superstar, das waren so. Zwei Drags aus New York, die kamen. Und der eine hat diesen Popcorn-Trick gemacht. Der hat sich den Maiskolben hinten reingesteckt und hat Popcorn aus seinem Mund gesprungen.
Also ein guter Trick,
Ich habe nie verstanden, wie das geht.
Den mag ich jetzt schon, den Trick,
Das ist eine gute Frage. Vielleicht sollten wir den so einfach mal einen Selbstversuch ausprobieren und üben. Ich glaube, es ist eine Frage der Übung.
Er ist einfach ein hotter Dude.
Geil, also ich freue mich auf jeden Fall auf genau das. Ich glaube, damit genau das wieder passiert. Wir überbrücken die Zeit mit deinem tollen Album und mit den nächsten Singles, die kommen, mit den nächsten Songs. Und ich hoffe, dass wir das bald wieder in einem richtigen Club-Setting feiern können. Das wäre toll.
Ja, ich doch auch. Und nur zuversichtlich bleiben, das wird schon.
Also du bist schon ein positiver Mensch, ne?
Ich kann es spüren.
Aber ein bisschen melancholisch. Leicht melancholisch.
I've seen a future and it will be.
Ja. Bright?
I've seen a future and it works.
Okay. Geil. Mein Lieber, wir kommen zum Ende.
Ja. An dieser Stelle.
Ganz geil.
Ja, wollt ihr noch einen Song hören? Wie viele Songs habe ich mir gewünscht?
Zwei. Wir machen immer sechs, aber weißt du was? Du darfst mal einen.
Ja, okay.
Ja, ich freue mich drauf.
Dann wünsche ich mir von David Bowie Loving the Alien.
Von David Bowie?
Loving the Alien.
Loving the Alien? Wieso ist denn mit der überhaupt nicht parat bei mir? Von welchem Album ist der? Irgendwas Spätes?
Das ist so 80er.
Ja, vielleicht bin ich da.
Welches Album ist das?
Also den habe ich, ne, aber egal. Habe ich nicht auf dem Schirm, aber den sollst du haben. Geil. Es war eine riesige Freude.
Kai. Sind wir schon am Ende?
Wir bringen das Pferd jetzt nach Hause. und wir beenden das Jahr vor allen Dingen mit dieser Folge, podcastmäßig. Ja. War es das für dieses Jahr?
Richtig.
Wenn alles gut geht, hört ihr die Folge vor Weihnachten? Ich hoffe.
Ja.
Das liegt an mir.
Das schaffst du.
Das schaffe ich.
Vor Weihnachten.
Vor Weihnachten.
Das ist ja schon übermorgen. Das,
ja, Alter, übermorgen. Auf, das schaffe ich.
Was?
Okay. Ja, das soll das Weihnachtsgeschenk sein an die Leute. Und ja.
Alle Leute sollen.
Ja, dann Merry Christmas und frohe sowas, Weihnachten alle. Und allen ein besinnliches Jahresabschluss.
Bist du ein Weihnachtsmensch?
Ja, total.
Ja?
Ja.
Ja. Hätte ich auch so eingeschätzt. Ich bin auch, da werde ich echt kitschig bei sowas. Ja.
Aber egal, auch wenn ihr nicht Weihnachten feiert, egal was ihr feiert, genießt
whatever.
Die Zeit. Habt eine gute.
Ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr, zur neuen Staffel.
Richtig.
5,
ja, glaube ich. Ich glaube schon.
Fetter Scheiß. Kai, ganz geil. Vielen Dank.
Ja.
Das war
ja.
echt lang nice.
Geht alle in den Laden. Nett. Geht gerne vor allen Dingen in den lokalen Plattenladen und kauft das Album Haram von Kai Shanghai. Ich persönlich, ich habe auch nicht im Online-Handel bestellt, nicht bei dem großen A.
Wo hast du denn gekauft?
Ich war im Rockstore in Steele beim Jürgen.
Und hast es bestellt?
Und der hat es bestellt.
Ach, dann, der hat es bestellt?
Er hat es bestellt. Ich habe keine Ahnung, wo er es her hat. Mhm. Aber ich finde, den Einzelhandel, den sollte man natürlich unterstützen an jeder Stelle. Von daher geht los.
Ich hab gehört, in Dortmund auch bei Black Plastic oder so hätten sie es auch stehen gehabt und so. Das ist also das Schönste überhaupt, wenn man hört, dass so kleine Plattenläden.
Finde ich auch viel, viel schöner. Ich hoffe, ich weiß nicht genau, wie viele er bestellt hat. Ob er jetzt nur mein Exemplar bestellt hat oder nur eins da stand. Das weiß ich nicht. Ich war jetzt kurz da, es abholen. Aber
es lohnt.
Geht doch einfach, anstatt es irgendwie bei Amazon zu bestellen oder so, geht in den Plattenladen und kauft.
Also entweder streamen und wenn die Vinyl gekauft wird, dann local.
Ja, das fände ich gut.
Das wäre geil.
Kai. Ja, HDGDL.
Ja, danke Jungs.
Danke für die Zeit.
Ja,
und Dank. Euch allen habt, wie gesagt, auch von mir schöne Feiertage, kommt gut raus. Checkt mal den Online-Shop, den es gibt.
Ach scheiße,
ganz da wollte kurz, ich noch kurz ganz erzählen. Kurz dazu, denn es gibt ein paar T-Shirts zu kaufen, es gibt ein paar demnächst Artwork zu kaufen, da wir werden bald nochmal drauf eingehen. Im nächsten Jahr wird das ganz großes Thema sein. Alles, was ihr da kauft, geht an Erlös nicht in unsere Tasche, sondern wird alles gespendet an verschiedenste Stellen. Da geben wir noch ein bisschen zur Auswahl, wem wir stellen. Wir sparen das ganze Jahr und spenden zu Jahresabschluss, legen aus eigener Tasche noch mal 100% drauf und spenden. Also
Schaut, dass
ihr da uns ein bisschen, uns unterstützt, sondern nutzt die Gelegenheit, tragt ein Shirt von der gemischten Tüte und spendet auch noch was für den guten Zweck. Da wollen wir noch ganz viel Geld sammeln. Also da freuen wir uns auf euer Feedback. Ansonsten,
der Shop ist schon online. Der gibt jetzt auf der Instagram-Bio in dem Link, ist der schon zu finden. Ab dem neuen Jahr werden wir noch ein bisschen Werbung dafür machen.
Genau, und jetzt schon mal vorab. Ja. Ansonsten sind wir raus. Vielen, vielen Dank. Glück auf.
Glück auf.
Ciao.